Wenn ein Roboter schon Kung Fu kämpfen kann, dann wird er früher oder später auch Ärsche abwischen können.
Wie soll man mit KI eigentlich umgehen? Sind das jetzt handelnde Subjekte? Wie wird das manchmal? Du bist nur noch der Esser, ja? Mhm. Und den Esser kann man im Zweifel dann lieber drauf verzichten. So, Donald lässt gerade die Armee vor Iran auffahren. Der große Friedenspräsident, wenn er demnächst für ein paar Millionen Tote im Iran oder vielleicht auch ein paar 10 Millionen Tote im Iran verantwortlich sind, ja, dann haben wir uns leider vertan, ne?
Herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett. Heute wieder mit André Lichtschlag und
Martin Mocharski.
Jawohl. Herzlich willkommen. Die Zeiten sind ereignisreich und spannend und lustig und es passiert so viel, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll bei dem ganzen Irrsinn, der uns hier ereilt. Ich habe mir jede Menge Notizen gemacht, und ich weiß wirklich nicht, wo wir anfangen sollen.
Sehr gut von dir, dann konnte ich mir das sparen.
Ach so, ja, ich weiß es nicht. Womit möchtest du anfangen? Mit Dunja?
Nee, du, mach.
Ja, ich weiß
es
nicht.
Du hast ja einen Plan.
Ich habe
keinen Plan.
Ich habe ja nur Notizen, aber ich habe keinen Plan. Also ich habe zum Beispiel aufgeschrieben Dunja Hayali und dieses KI-Video im Heute-Journal. Ich habe aufgeschrieben den Prozess gegen Deutschland und diese denkwürdige Rede von Herrn Martenstein. Ich habe aufgeschrieben, die Münchner Sicherheitskonferenz, das Gebaren von Friedrich Merz und die Reaktion aus den USA. Und was ich mir auch aufgeschrieben habe, auch ein Thema, das heute vielleicht ein Stück weit bestimmend sein wird, nämlich die KI- und Robotikrevolution, ja. Damit würde man natürlich auch wieder so einen Bogen schlagen können zu Dunja Hayali und dem KI-Video im Heute-Journal.
Ja, es hat ja so eine die Runde gemacht aus dem chinesischen Fernsehen, das Neujahr, die Neujahrsfeier oder sowas. Mhm, ne?
Genau.
Vielleicht haben sie das auch gesehen. Die lassen dann auch gerne mal ihre humanoiden Roboter auftreten, wohl in Dancing-Shows, ne? Und da hat man also jetzt Videozusammenfassungen auf YouTube, kann man finden. Vergleich letztes Jahr. Im Januar, nee, Februar, Neujahrsfest, ne, China und dieses Jahr. Und das ist also umwerfend, ne, während auch bei Elon Musk die Roboter so ein bisschen rumtapsen und mal umkippen oder ähnliches. Und im letzten Jahr die auch noch etwas, ein bisschen eigenartig bewegt haben, aber nicht wirklich humanoid, ja, machen die jetzt ein Dreifachsalto und kämpfen mit Schwertern und ich weiß nicht alles, was alles. Und das sind die Roboter, die wir zu sehen bekommen im chinesischen Fernsehen. Unglaublich beeindruckend. Das ist wohl auch Regierungslinie, das zu fördern, aber es sind eben private Firmen, die das nach vorne bringen und da also definitiv wohl weltführend sind. Ne? Also da kann die ganze Welt nur mit den Ohren schlackern, was da möglich ist. Das war schon sehr beeindruckt. Das sind die wir zu sehen bekommen. Ich sag mal, die im militärischen Einsatz bekommen wir nicht zu sehen. Da kann man, wenn man das sieht, was die da tanzend und singend auf die Bühne stellen, kann man vielleicht so mit ein bisschen Fantasie so entfernt sich vorstellen, was auch an humanoiden Robotersoldaten inzwischen möglich ist. Ne?
Ja, das wird ja einiges sein. Also ich habe mir gedacht, wenn ein Roboter schon Kung Fu kämpfen kann, dann wird er früher oder später auch Ärsche abwischen können.
Also. Das wird er auch können, ne? Das ist immer so das positive Szenario. Aber das ist ja, spielt ja alles mit rein. Das sind die humanoiden Roboter, die auch KI gesteuert sind, aber KI allgemein. Die Märkte spielen völlig verrückt momentan, auch die Aktienmärkte. Ne? Was jetzt Zukunft von KI betrifft, was wird KI ersetzen? Alles, ne?
Alles.
Und wir haben ja gestern schon mal so kurz unten drüber gesprochen. Das ist auch für uns, auch österreichische Schule, auch Ökonomie, ist das eine völlig neue Situation. Ja, ich meine, wie soll man mit KI eigentlich umgehen? Sind das jetzt handelnde Subjekte demnächst? Ne? Wie schätzt man das überhaupt ein? Wie sieht's aus mit der Knappheit als Grundvoraussetzung jeder Ökonomie eigentlich? Ne? Die Knappheit der Güter, von der eigentlich immer alles ausgeht. Ist das demnächst noch gegeben, ja? Wenn Roboter sich selbst bauen und KI sich selbst steuert und reproduziert, Was bedeutet das für uns, ne? Dann was noch viel wichtiger vielleicht in der Ökonomie ist oder genauso wichtig ist, dass Menschen sich gegenseitig nützlich sind, ja, mhm. Im Austausch miteinander Win-Win-Situationen entstehen. Mhm. Ne? Du hilfst mir, ich helfe dir. Wir beide haben gewonnen anschließend, dadurch, dass wir Handel betreiben, miteinander Geschäfte machen. Wie sieht das aus? Ist das in der KI-Zukunft überhaupt noch gegeben? Ja, nützen wir einander, wenn wir eigentlich komplett von der KI, wie sagst du so schön, den Arsch abgewischt bekommen, mhm. ja, oder von irgendwelchen humanoiden Robotern. Mhm. Das ist ja das positive Szenario. Mhm. Das Negative, da kommen wir wieder auf die Soldaten zurück. Mhm. Da kommen wir darauf zurück, ist das möglicherweise ein Eigenleben? Da entwickeln die in gewisser Weise auch so ein Überlebensinstinkt, einen eigenen, ne? Und brauchen die uns noch? Brauchen wir die? Brauchen die uns? Brauchen wir einander? Also da wird ja tatsächlich alles in Frage gestellt. Mhm. Ne? Und das kam einem noch vor einem Jahr und zwei so unendlich fern vor. Mhm. Aber wenn man jetzt die technische Entwicklung sieht, auch was die KI-Anwendungen, mhm. wo wir täglich mitarbeiten, was das betrifft, da schlackert man ja nur noch mit den Ohren. Das sind, was da innerhalb von einem Jahr sich verbessert. Ja, wie sieht's aus in 5 Jahren? Mhm. Und 5 Jahre sind keine lange Zeit.
Nee.
Ja. Ja. Antworten haben wir da auch nicht viele, ne? Aber ich glaube, viele Fragen.
Ja, wir haben also Antworten kann man geben. Also ich würde das alles jetzt einfach mal als einen unfassbar exorbitant hohen Produktivitätszuwachs bezeichnen. Und das ist ja aus libertärer Sicht erstmal grundsätzlich positiv zu betrachten, dass Arbeit nicht zum Selbstzweck geschieht, sondern dass, wie gesagt, Güter günstiger werden und für die meisten Leute erschwinglich. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn die KI, wenn uns Robotik und so weiter weitestgehend ersetzt, ja, was passiert denn dann? Ja, dann wird wahrscheinlich das passieren, was in den letzten Jahrhunderten auch immer wieder passiert ist. Ich schätze mal, vor 200 Jahren war es, glaube ich, gang und gäbe, dass die Leute mehr oder weniger so eine 60-Stunden-Woche hatten, auf dem Feld, auf dem Land, haben da gearbeitet. Ja, dann kam, wie gesagt, Fortschritt dazu. Aus einer 60-Stunden-Woche wurde eine 40-Stunden-Woche und ich könnte mir vorstellen, dass diese Robotik, diese KI uns dann früher oder später alle mal in die, 20 oder 10 Stunden Woche entlässt, wir dann eben nicht mehr so viel arbeiten müssen und aufgrund des Produktivitätszuwachses wir uns trotzdem die, ich sag mal, Grundgüter leisten können. Also was passiert?
Das Problem ist doch, dass deine Arbeit gar keiner mehr nachfragt.
Ja, das weiß ich.
Wer braucht dich denn, wenn die KI wesentlich besser ist?
Das ist ja die Frage, ob das denn nicht tatsächlich doch der Fall sein wird, dass dann wiederum der menschliche Faktor eine Rolle spielen wird, beispielsweise in der Pflege. Ja, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, die Pflege leidet ja an Personal, an Zeit, also an Zeitknappheit und so weiter. Ja, du hast halt heute eine Pflegekraft, die fährt von Ort zu Ort zu Ort, hat 5 Minuten Zeit für den zu Betreuenden, ja. Und da kommt nicht viel bei rum. Aber jetzt stell dir vor, so eine Pflegekraft hat noch ihre 1-2 KI-Roboter neben sich, die dann gleichzeitig mit ihr entsprechend die Arbeit da verrichten.
Die verteuert doch einfach nur das ganze Spiel. Ich meine, die KI-Roboter sind doch sowieso wesentlich besser in der Pflege auf Sicht. Und diese menschliche Kraft macht das doch nur teurer. Das ist vielleicht sozusagen für die oberen 10.000, ich gönne mir heute mal eine menschliche Pflegekraft, aber das wird ja dann nicht der Normalfall sein.
Da weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass der Mensch wenn ich mir zum Beispiel, wir haben ja gestern hier das Beispiel gehabt.
Die Frage ist ja auch, kannst du das noch groß auseinanderhalten?
Das ist die große Frage. Das ist dann die Frage, die stellen wir uns dann in 10 Jahren.
Ja.
Ne? Also wenn die Roboter, weiß ich nicht, vielleicht kommt das ja irgendwann einmal so, dass wir dann wie bei Star Trek oder wie bei Alien solche Androiden haben, die von Menschen kaum mehr zu unterscheiden sind. Wir werden es erleben, aber ich denke, was jetzt gerade so ein bisschen, wenn ich kurz ausreden darf, ich will ja nicht eingrätschen, ich will ja nur ausreden, wir hatten diese Sorgen und diese Ängste, also die Menschen hatten diese Sorge und diese Ängste immer. Immer wenn es zu Produktivitätsfortschritt kam. Und das ist jetzt natürlich genauso. Und ich bin der festen Überzeugung, die Bedürfnisse der Menschen, die sind unendlich. Die Nachfrage ist unendlich und die wird nicht aufhören bei dem, was uns KI bei dem, was uns Roboter leisten können. Ich weiß es nicht, wenn, wie gesagt, Produkte billiger werden, dann steigen die Bedürfnisse nach anderen Dingen, die dann wiederum entwickelt werden müssen, die dann wiederum ja auf den Markt geworfen werden und die dann wiederum Arbeitsplätze schaffen, die dann oder ja Arbeit machen. Ja, menschliche Arbeit, die wird dann natürlich viel schneller, viel effizienter und in viel kürzerer Zeit erfolgen können. Nur wenn ich mir jetzt mal, also nur mal so diesen Gedanken, den ich mir jetzt die ganze Zeit mache, nur mal angenommen. Also ich sag mal so, die letzten Jahrzehnte, die haben ja von diesem Prinzip gelebt, dass die Arbeiter, die in einer Fabrik gearbeitet haben, sei es bei Grundig, sei es bei Mercedes, sei es sonst wo, dass diese Arbeiter so viel verdient haben, dass sie auch in der Lage gewesen sind, sich die Produkte zu kaufen, die sie da selber produziert haben. So, also das heißt, der Mercedes-Arbeiter, wenn der lange noch gearbeitet hat, lange noch gespart hat, dann konnte der sich irgendwann einmal auch den Mercedes leisten. So, genauso wie der Techniker bei Grundig, der konnte sich dann irgendwann einmal den Fernseher leisten. So, wenn das jetzt nun wegfällt, also wenn wir uns jetzt vor Augen führen, es gibt irgendwann einmal diese Fertigungsstätten, die praktisch ohne menschliches Zutun auskommen. Und es gibt kein Geld für niemanden. Ja, wofür produziert man denn dann? Wofür baut man denn dann, ich sag mal, milliardenteure Fertigungsstätten auf, die dann produktiv sind ohne Ende und Produkte auf den Markt werfen können, noch und nöcher, die dann keiner mehr erwerben kann? Das ist ja, das wird ja nicht funktionieren. Das kann ja nicht funktionieren. Was denkt sich denn dann einer, der diese Fertigungsstätte produziert? Der denkt sich doch nicht, ich produziere jetzt hier in den luftleeren Raum.
Ja, nochmal, wovon sollen die Leute das bezahlen?
Ja, aber
von welchem Einkommen?
Wofür produziert der dann?
Ist ja die Frage, ob er überhaupt produziert.
Also ja, produziert
ich
er
meine,
gar
warum,
nicht.
Warum? Du musst ja immer davon ausgehen, diese ganzen Fertigungsanlagen, diese Fertigungswelt, die gehört ja jemandem.
Ja.
Ne? Und naja, wenn dir deine Produkte keiner mehr abkauft, dann wirst du sie im Zweifel auch nicht anbieten.
Aber dann hast du ja wiederum eine Nachfrage nach Produkten.
Aber du kannst doch selber ganz gut davon leben, weil deine Produkte dich selbst komplett versorgen. Ja.
Deine Produkte? Hä? Wie? Verstehe ich nicht.
Ja,
du hast eine Fertigungsanlage und die produziert Käse. Und dann kannst du von dem Käse leben.
Kannst du zum Beispiel von dem Käse leben.
Okay, ne? Aber du wirst keine Fertigungsanlage für 10 Milliarden aufbauen, um dir einmal im Jahr irgendwie einen schönen Käse zu gönnen.
Ja, ich meine, das ist ja alles richtig, was du sagst. Die Sache ist aber doch, es bleibt doch trotzdem das Problem, wovon leben denn die Leute?
Ich schätze mal, was sich vielleicht durchsetzen wird, was vielleicht eine Möglichkeit wäre, ist, dass diese Leute zu Teilhabern werden. Also statt, ich sag mal so, für die Firma zu arbeiten, investieren die Leute in Firmen. Das wird wahrscheinlich einen neuen Stellenwert bekommen, dass Leute eben, wie gesagt, zu Investoren werden oder dass Leute vielleicht auch selber Produzenten werden, dass du beispielsweise, also das war jetzt so ein lustiger Gedanke. Ich stell mir vor, ich werde, was weiß ich, ich mache eine Entrümpelungsfirma auf. Dann kaufe ich mir zwei Roboter, ja, die das können und die machen dann die Entrümpelung. Das
machen die doch selber demnächst. Die kommen doch selber auf die Idee. Sie sind doch viel intelligenter als du. Die machen doch selber die Firma auf.
Ach, die Roboter machen die Firma auf. Und wovon leben die dann?
Wie, wovon leben die?
Ja, wovon leben die? Die brauchen ja auch Energie.
Ja, das ist der einzige Engpass, die Energie. Ja,
die
ja.
Energie. So, ja. Energie ist ja ein Engpass. So, woher
dann
kriegen
hast du
die dann?
Eigentümer der Energie, die den großen Gewinn daraus ziehen. Ne?
Die Energielieferanten.
Ja.
Ja. Dann bauen sich die Leute hier Solarkollektoren auf die
Dächer. Ja, womit denn?
Also,
mit welchem Geld denn?
Das ist eine gute Frage. Also, Wie schätzt du, wird sich das entwickeln?
Ich meine, es muss uns doch irritieren, wenn ein durch und durch libertärer Typ wie Elon Musk sagt, es läuft darauf hinaus, dass alle so ein Grundeinkommen bekommen. Ne? Also okay. Ich sehe das nicht so, aber es irritiert mich.
Okay, ja, wobei Elon Musk ist jetzt auch nicht der Oberlibertäre.
Nein, er ist schon ziemlich libertär.
Er hat schon libertäre Anflüge, aber er ist jetzt nicht der klassische
Libertär. Er lebt auch viel auf Staatsaufträge, traditionell, das ist alles richtig. Aber
er findet auch so Solarenergie total toll.
Also. Ja, ja gut, ich sag mal so, außer bei uns, wenn du das in die Wüste von Las Vegas baust, macht das ja auch Sinn, ja? Oder in Saudi-Arabien irgendwo ganze Felder anlegst.
Ja, da macht es aber auch nur Sinn, wenn du Speichermedien hast, also wenn du Batterien hast.
Das macht auch so teilweise Sinn, je nachdem, wo du das
Ja, aber du brauchst ja nicht desto trotzdem ein Backup-Kraftwerk für diese Solarkraftwerke.
Aber bei uns macht es keinen Sinn.
Also bei uns macht es definitiv keinen Sinn. So, aber es macht halt auch nur Sinn, wenn du, ich sag mal, den Energieüberschuss irgendwo reinleiten kannst. Also das heißt, wenn du, wie gesagt, Speichermedien hast oder wenn du, was weiß ich, eine Mining-Farm hast, wo du das dann reinballern kannst, um Bitcoin zu schürfen oder sowas. Du wirst aber mit dieser es ist und bleibt halt, wie gesagt, Wetterenergie.
Aber nochmal, die Sache ist halt die, alles, was wir hier so täglich machen, kann in absehbarer Zeit die KI wesentlich besser als wir.
Und was, für wen macht die das
und dann? Alles, was ein Gehirnchirurg macht, kann sowieso jetzt schon die KI besser. Mhm. Und irgendwann sagt die KI, schmeiß den Typ, der hinter mir steht, raus, weil der stört nur und kostet nur. Mhm. Ja, und denen, die das Krankenhaus betreiben, die werden auch sagen, der stört nur und kostet nur. Mhm. Und das betrifft alles. Und zwar von oben nach unten diesmal. Anders als damals die industrielle Revolution, wo die einfachen Jobs dann ersetzt wurden.
Okay, und jetzt.
Also wir haben hier schon was Neues. Ich weiß, du hast das natürlich zu Recht gesagt. Und das ist auch immer so mein erster Impuls. Das ist ja uralt, die Geschichte. Mhm. Da kommt eine neue Technologie auf und alle haben Angst. Schon Frédéric Bastiat hat geschrieben hier, hat sich darüber lustig gemacht, was ist mit den Kerzenmachern, wenn elektrisches Licht kommt und was ist mit den armen Kutschern und so weiter, wenn das Auto kam und so. Das waren andere Autoren, aber egal. Klar, diese Fragen wurden immer gestellt, aber möglicherweise haben wir hier wirklich eine qualitativ völlig neue Geschichte, die alles in Frage stellt. Und ich glaube, da spricht ziemlich viel dafür. Vor allen Dingen, das kommt ja jetzt alles zusammen. Ne? Es ist ja wahrscheinlich auch kein Zufall, dass wir diese Force-Turning-Zeit haben, dass geopolitisch ein riesiger Umbruch ist, dass dieser technologische Umbruch auf uns zukommt, dass im Westen, aber auch in China und woanders eigentlich die Gesellschaften demografisch zusammenkrachen. Mhm. Ja? Was auch immer so eine Umbruchsphase ist in der Geschichte, Reiche zusammenbrechen. Ja. Also offenbar steht das mal wieder an. Mhm. Da kommt halt so viel, und ich habe noch nicht mal alles aufgezählt jetzt, da kommt halt so viel zusammen. Der ganze Währungs- und geldpolitischen Kriege, die geführt werden, die wir auch immer hier schon mal anschneiden. Mhm. Das spielt halt alles zusammen, sorgt im Moment dafür, dass zum Beispiel die Aktienmärkte völlig verrückt spielen. Mhm. 20% auf und ab am nächsten Tag ist ja der Normalfall inzwischen. Eine riesige Unsicherheit da ist, nicht zu Unrecht. So Donald lässt gerade die Armee vor Iran auffahren. Mhm. Ja, ich meine, wir halten so Donald meistens hoch, aber der große Friedenspräsident, wenn er demnächst für ein paar Millionen Tote im Iran oder vielleicht auch ein paar 10 Millionen Tote im Iran verantwortlich sind, ja, dann haben wir uns leider vertan. Ne?
Mhm. Ich halte ihn immer noch für einen großen Showmaster. Ne? Also
Es sieht so aus, also man kann das so interpretieren, dass das alles jetzt Druck ist auf die iranische Führung, um dann den Deal rauszuholen. Ne?
Deswegen halte ich ihn hoch, wegen seiner Showqualitäten, die er liefert. Also was man an ihm gibt, sicherlich jede Menge zu kritisieren, ganz klar. Also gerade auch die Geschichte mit den Epstein-Files, wo er sich mehr oder weniger, wo man jetzt raushört, er hat eigentlich, was man so raushört, ne, ob es denn dann wirklich so ist, weiß man dann immer erst hinterher. Ja, man weiß ja nie, spielt der Mann 5D-Schach oder ist der wirklich so drauf? Ne? Also es ist gerade so bei den Epstein-Files der Fall gewesen, dass hier der ein oder andere ihm halt vorgeworfen hat, diese Akten zurückzuhalten. So, und jetzt sind sie trotzdem veröffentlicht worden und jetzt machen diverse Namen die Runde. Und hier der ein oder andere oder das ein oder andere Bauernopfer ist ja jetzt schon gefallen. Ne? Also ich meine, es sind nicht die großen Namen, von denen wir alle gehofft hatten, dass sie genannt werden. Hillary Clinton oder was weiß ich, Bill Clinton und so weiter oder Barack Obama und so weiter. Ne? Aber es sind tatsächlich Leute, also es haben Leute ihren Hut genommen, auch, ich sag mal, nicht unwichtige Leute, aber so der ganz große Knall, der blieb bis jetzt aus. Ne? Aber wer weiß, was da noch kommt. Ne? Wir sehen ja jede Woche, wie sich die Geschichte entwickelt, beziehungsweise wir sehen ja jede Woche, wie dramatisch sich die Situation verändern. Gerade auch Iran, da dachte man eine Zeit lang so, jetzt ziehen sie sich zurück, jetzt scheinen sie sich geeinigt zu haben. Und auf einmal steht er da mit 50.000 Soldaten, zwei Flugzeugträgern und jeder Menge Marschflugkörpern vor den Toren Teherans, mehr oder weniger, oder vor den Toren Irans und droht mit Krieg. So, und gleichzeitig finden Gespräche irgendwo in Genf statt. Also es ist alles spannend.
Ja,
aber genau. Um beim
es
Thema
ist halt eine wie nennt sich das, disruptive Zeit, ja, eine furchtbar disruptive Zeit in jeder Beziehung. Wir wissen alle nicht, was kommt. Mhm. Dass aber eine ganze Menge auf uns zukommt, ich denke, da kann man mal getrost von ausgehen in der Gemengelage.
Wir sind ja mittendrin. Es passiert ja so viel.
Richtig.
Es ist wir müssen ja nicht drauf warten.
Und beim Zusammenbruch der Ökonomie in Deutschland kann man ja fast zugucken inzwischen. Mhm. Ja, wir haben wir ja auch schon oft beschrieben. Das fing ja wirklich jahrzehntelang ging das ja. Man hat so gemerkt, so ein leichter Abwärtstrend. Mhm. Ne, und jetzt sind wir halt in den freien Fall übergegangen inzwischen. Und man merkt es ja im täglichen Leben. Ne? Mhm. Ich habe jetzt mal wieder eine Anfrage an die Stadt laufen. Ja, dann kriegst du dann erstmal, also was früher irgendwie innerhalb von einem Tag, da gingst du da vorbei, was beantwortet wurde. Ja, da kriegst du erstmal Antwort. Ja, rechnen Sie erstmal nicht mit Antwort. Wir sind überlastet. Mhm. Ne? Du hast so viel öffentlichen Dienst und Beamte wie nie zuvor. Das ist das Einzige, was in Deutschland noch wächst. Aber das sind so die Kontrolleure der Kontrolleure irgendwie, die da, wo Bürokratien sich gegenseitig hochziehen. Mhm. Aber im Bürgerkontakt ist da gar nichts mehr. Ne? Mhm. Da kannst du nur noch warten. Mhm. Und ja, das ist ja nicht das Einzige. Es bricht ja alles zusammen. Ne? Geh mal zum Arzt, fahr mal mit der Bahn und Ähnliches.
Verpack mal ein Buch.
Genau. Ne? Ja, wir haben es halt täglich. So, das sind die Dinge im Inland. Übrigens in Amerika auch letztendlich die Wahl in die Midterms, die da anstehen im Herbst, die werden letztendlich entschieden. It's the economy stupid, ne? Wie es immer so schön hieß. Wirtschaftlich, die haben eine riesige Inflation, beziehungsweise einen Anstieg der Lebenshaltungskosten, was natürlich auch nochmal angeschoben wird durch diese irre Zollpolitik von Sir Donald. Ne? Und es kann sein, dass da, dass Amerika sich da auch nochmal wieder anders
entscheidet,
ne? Das wissen wir auch alle nicht. Aber das ist alles auch eigentlich nur Pillepalle vor dem Hintergrund, was im Moment geopolitisch, Wirtschaft, währungspolitisch vor allen Dingen, währungsstrukturell im Währungskrieg passiert.
Und technologisch.
Technologisch passiert, ja, das sind alles Dinge, da kannst du nur noch mit den Ohren schlackern, ne?
Ja. Es ist beeindruckend.
Ja, ich sag mal so, so diesen kommunistischen Traum, so ja, das ist ja alles super, ne? Dann demnächst kriegen wir dann alle den Arsch abgewischt von den Robotern, die uns alle bedienen und wir brauchen gar nichts mehr tun und das ist ja alles schön und gut. Wir leben hier im bedingungsloses Grundeinkommen und so. Was jetzt uns auch der libertäre Elon Musk sagt, und das ist ja sowieso der kommunistische Traum gewesen. So ist halt der Mensch nicht, ne? Der Mensch hat halt auch diesen Herrschaftstrieb und bringt sich jetzt schon gegenseitig um. Ne? Es wird Kriege geben und so einfach wird das alles nicht sein. Mhm. Ne? Also der Mensch hat eben, wie wir wissen, kein Interesse daran, dass dem Nachbarn unbedingt gut geht. Ne? Im Gegenteil, da gibt's ja diese Umfragen gerade in Deutschland. Ne? Also die Leute sind sogar bereit, dass es einem selbst ein bisschen schlechter geht, wenn es nur dem Nachbarn noch schlechter geht.
Ja, das wird. Ne?
Und so sind die Leute. Ich meine, Libertäre sind nicht so gepolt.
Moment.
Libertäre sind sowieso so ein bisschen der Genproblemfall.
Du hast die letzte Sendung nicht gesehen, ne?
Nee.
Ja, da hast du was verpasst.
Erzähl mal.
Ja,
mach mal die kurz zusammen.
Ich habe letzte Woche eigentlich nur eine Kurzzusammenfassung gemacht von einem wunderbaren Beitrag, den ich bei, davon habe ich dir doch erzählt, bei Amazon Prime gesehen habe. So, das war eine Dokumentation, die Revolution der Selbstlosen. Ja, das klingt erstmal komplett megamäßig gutmenschlich, ja, und man möchte gar nicht hingucken, aber was herausgekommen ist, also das, wie gesagt, da hat man Hirnforschung betrieben und diese Hirnforschung, die hat eben doch herausgefunden, dass Menschen eben grundsätzlich erstmal moralisch handeln und Empathie empfinden. So, und also dieses empathische Empfinden, ne, ich habe ja auch gesagt, also das letzte Woche habe ich das betont, also dieser Film, der so gutmenschlich dahin kam und wahrscheinlich irgendwie gutmenschliche Vibes verbreiten sollte, der hat eigentlich der libertären Idee wirklich alles gegeben und zu sagen, wir haben eigentlich die richtige Idee im Kopf. Mhm. Ne, wenn man sich vor Augen führt, wie unser Sozialstaat hier funktioniert, wie unser Sozialstaat aufgebaut ist, man hat im Normalfall hat man einen Menschen, dem geholfen werden muss, und dann hat man jemand, der helfen kann. So, und der helfen kann, der hilft auch gerne. Ja, der hat was davon. Der spürt das sofort so. Ich habe geholfen, empfinde dabei Glück, weil ich sehe jemandem, dem geholfen werden musste, dem wurde geholfen, sein Leid wurde gelindert. Und das, wie gesagt, da spielt die Empathie eben so eine gewisse Rolle. Diese Erleichterung des anderen zu sehen, zu beobachten, gibt ihm so einen gewissen Mehrwert. Ne? Da kann man jetzt drüber sprechen, ist das Altruismus oder ist das jetzt vielleicht doch schon Egoismus, weil durch meine Hilfeleistung der andere ja, wie soll ich sagen, ein besseres Empfinden hat, dass ich dann wieder empathisch empfinden kann. So, Andererseits ist es auch so, dass jemand, dem geholfen wird, der Hilfe braucht, der empfindet natürlich sowas wie Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist ein sehr erhebendes Gefühl. Also jeder weiß, wie das ist, wenn man dankbar ist. Da ist man glücklich, da ist man selig. So. Und dieses Zwischenmenschliche, das nimmt uns ja der Sozialstaat. Und zwar von vorne bis hinten. Also er stellt sich ja zwischen die Menschen, zwischen die Leute, die helfen können und zwischen den Leuten, die Hilfe brauchen und sagt dann schlicht und ergreifend, so, ich mach das jetzt hier für euch. So, du gibst mir dein Geld, ob du willst oder nicht. Und ich mach damit das, was eigentlich du machen wolltest. Dir entfällt jetzt leider, ich sag mal, dieses tolle Gefühl, irgendjemandem geholfen zu haben, während dem anderen, ja, dem fehlt das Gefühl von Dankbarkeit, weil man ihm ja eintrichtert, er hat einen Anspruch darauf. Ja, also das zeigt eigentlich, ne, ich habe es letzte Woche, wie gesagt, wie satanisch und spalterisch dieser Asozialstaat tatsächlich ist. Ja, das war jetzt so eine kurze Wiederholung.
Das ist von alles Ende. Richtig, fand ich auch so, total Moment, faszinierend.
Aber wie gesagt, ich denke halt auch, ich meine, du hast recht, es gibt halt hier diese Individuen, die gibt es halt auch, die sind in jeder Gesellschaft, aber es ist halt nicht die Mehrheit. Ich denke schon, dass der Großteil der Menschen, der überwiegende Teil der Menschen, kein Interesse daran hat, dass es anderen Leuten schlechter geht, außer man trichtert es ihnen irgendwie ein.
Sprechen wirklich Umfragen dagegen.
Also ja, aber ne? Natürlich sprechen Umfragen dagegen, wenn man den Leuten, wie gesagt, Tag ein, Tag aus irgendeinen Bullshit reinredet. Ja, das machen unsere Medien permanent. Permanent wird erzählt, wie schlecht doch eigentlich reiche Menschen sind, was das für Nutznießer unserer Gesellschaft sind. Es wird ja ein Bild aufgebaut, das ist Propaganda. So ein Propaganda wirkt natürlich auch bei den
Feindbilder wirken
gegen immer rechts so.
Und im Moment, da kommen wir gleich hier auf diese und Theaterstücke
es,
und
es sind,
so weiter.
Es sind die Reichen, ja. Und es sind die Rechten. Ich meine, wir kommen jetzt gleich auf dieses Theaterstück zu sprechen, ja, was ja selbst entlarvend war, noch und nöcher. So, aber an und für sich, also wenn ich jetzt so an meine Nachbarschaft denke, da hast du das eigentlich kaum. Da gibt es eigentlich, weiß ich nicht, dieses, ja, ich weiß nicht, also irgendwie bei mir in der Nachbarschaft ist es tatsächlich so, das hat tatsächlich schon so einen gewissen dörflichen Charakter, wo die Leute sich dann gegenseitig hier ihre Ernte geben, hier probier mal meine Avocado, hier nimm mal diese Pflanze, pflanz die mal ein, das wird dann das und das oder sowas, ne? Also das hat man schon, also das ist auch sehr, sehr, ich sag mal, freundschaftlich fast schon, also es ist alles sehr, sehr, wie soll ich sagen, nett. Und das hat man ja eigentlich an und für sich auch überall so. Ich meine, es ist ja nicht der Normalfall, dass man überall und an jeder Ecke Nachbarschaftskriege hat. Ne? Also das ist ja schon eher die Ausnahme, oder?
Ist das so?
Ich denke, ja. Ich weiß nicht, das können die Leute, was sagen Sie? Schreiben Sie es in die Kommentare. Das pusht nämlich hier immer den Algorithmus. Und drücken Sie unbedingt die Glocke, damit, ja, das muss man zwischendurch auch immer sagen, damit sie auch mitkriegen, dass wir erscheinen, ja. Also ich habe mich da, erzähle ich später vielleicht nochmal, zum YouTube-Algorithmus. Also ich denke an und für sich, dass der Mensch, wie gesagt, also wenn du jetzt der Meinung wärst, dass dieser Kriegsfall beziehungsweise dieser Nachbarschaftskonflikt der Normalfall ist, dann dürftest du eigentlich kein Libertärer sein.
Nein.
Dann müsstest du ja sagen, hier, alle sind sich spinnefeind und hassen sich nur gegenseitig. Also ich denke schon, dass die Leute, wenn sie denn handeln, zum gegenseitigen Vorteil handeln. Also das nennt man ja den, ne, deswegen ist man Libertärer. Man glaubt ja schon daran, dass der Mensch nicht vollkommen schlecht ist und sich eben über den Markt disziplinieren lässt.
Ja, denk doch mal an Corona zurück, die Leute, die einen angequatscht haben, wenn du keine Maske im Supermarkt aufhattest.
Propaganda,
ja, ich meine, das war doch alles. Sie haben sich gegenseitig kontrolliert. Denk mal darüber an, wie viel hunderttausend Nachbarschaftsstreitereien es über irgendwelchen Garten gibt, einen Baum, der ein paar Zentimeter in den anderen Garten reinwächst und so. Das ist doch gang und gäbe. Und schön, an der Oberfläche hilft man sich und im eigenen Zimmer spricht man dann darüber, was das doch furchtbar ist, dass der jetzt schon wieder ein neues Auto hat und irgendwie sowas. Weißt du?
Du hast ein schlechtes Menschenbild.
Nein, ich glaube, ich habe ein realistisches Menschenbild.
Okay. Und
so einfach, du musst ja auch fragen, warum ist denn die Welt so, wie sie ist? Mhm. Ja, warum machen denn die Leute gerne einen Beamtenjob, obwohl sie da niemandem nützlich sind?
Aus Sicherheit.
Ja, aber warum? Ich meine, ist das hochmoralisch? Ja, ist das?
Da denkst du nicht drüber nach. Du denkst ja nicht, wenn du 18, 19 bist, mache ich jetzt einen moralischen Job. Mhm. Du denkst als 18, 19-Jähriger darüber, wie verdiene ich mein Geld und wie verdiene ich mein Geld möglichst sicher. So, und du wirst als, ich gehe davon, also die Beamten, die ich so kennengelernt habe, deren Motivation, eine Beamtenlaufbahn einzuschlagen, die war ja nicht, ich möchte jetzt irgendwelche Leute drangsalieren. Deren Motivation war tatsächlich Sicherheit. Da hast du einen Job, den hast du einmal und dann bist du unkündbar und du verdienst halt auch nicht schlecht. Da muss ich jetzt keine großartigen.
Dann bleibst du im Normalfall auch dabei, ja.
Dann bleibst
selbst
du
wenn du irgendwann die dabei. Erkenntnis bekommst.
Genau, richtig. Dann bist du irgendwann mal 30, 40, 50, hast nichts
anstehen. Außer zum Beispiel, es gibt Gegenbeispiel, unser guter genau. Robert Neubau, ja, der war, glaube ich, Beamter, ne? Unser ja, Videomann aus Usedom.
Komischerweise auch
und hat der einfach Marc alles aufgegeben, ne? Genau, Marc Berno so, auch.
Es gibt die Beispiele.
Es gibt schöne Gegenbeispiele. Gibt,
ja, klar. Eben, wie gesagt, und es gibt aber auch die Beispiele von Leuten, die sind, wie gesagt, die haben 20, 30 Jahre eine Beamtenlaufbahn hinter sich gebracht und dann stellen sie irgendwann einmal fest, dann schon im fortgeschrittenen Alter, was die da eigentlich machen, was die da tun. Also dazu gehört ja auch erstmal, das ist ja eine Eigenleistung, diese Selbstreflexion und wie soll ich sagen, diese Selbstreflexion, die dann auch schmerzhaft sein kann, nach dem Motto, so was habe ich eigentlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten hier überhaupt getan? Und mit dieser Selbstreflexion kommt dann noch die Erkenntnis, verdammt, ich habe in meinem Leben nichts Anständiges gelernt, außer irgendwelche Stempel zu drücken oder sowas oder irgendwelche Formulare auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Die Leute sind dann entsprechend hilflos, aber ne, manche wagen dann immer noch den Absprung, sagen so, okay, ich mache jetzt hier, ich kündige jetzt, ich werde jetzt, was weiß ich, Tomatenbauer oder sowas. Das gibt es so. Und ich sag mal, wie gesagt, Selbstreflexion ist halt so eine Sache, die liegt nicht jedem und das macht auch nicht jeder und es ist halt enorm anstrengend. Da habe ich ja auch schon diverse Male drüber gesprochen. Das Gehirn versucht sich halt auch irgendwo selbst zu schützen, also sich selber dieses Eingeständnis zu geben, dass man etwas Schlechtes gemacht hat oder dass man einem schlechten System angehört, da spielt das Gehirn bzw. der Selbstschutz des Gehirns auch so eine ganz, ganz, ganz entscheidende Rolle. Ich denke halt nur nicht, dass Beamte, die Beamte werden, dass die das aus einer moralischen Schlechtigkeit heraus tun. Das denke ich eben, wie gesagt, nicht.
Nee, natürlich nicht.
Dann sind sie es, ne? Und dann ja, haben sie ja, halt irgendwann aber Pech gehabt.
Die Welt ist halt, wie sie ist. Und also ich sehe den Mensch nicht irgendwie als eindeutig gut und auch nicht als eindeutig
nein,
böse.
Der Mensch hat gute Seiten,
der Mensch hat schlechte Seiten. Ja. Also da würde ich mal versuchen, ein möglichst realistisches Menschenbild zu haben. Die Frage ist, was das, um dann nochmal drauf zurückzukommen, was bedeutet das in einer Welt, in der auf einmal Knappheiten in dem Sinne nicht mehr gegeben sind, außer vielleicht eine Energieknappheit. Mhm. Das ist das große Nadelöhr. Ansonsten produziert sich da eine KI mit Robotik und so weiter, vielleicht auch in den Weltraum hinein und ich weiß nicht was, komplett selbst, ja, reproduziert sich selbst, baut sich auf. Welche Rolle spielen wir da noch? Ja, und was bedeutet das? Ist das zeichnet sich da wirklich so ein positives Utopia ab, wo wir alle die Füße hochlegen und im besten Fall 5 Stunden die Woche noch arbeiten? Mhm. Weil 5 Stunden sind wir dann noch anderen nützlich? Frag mich nur wo und auf welcher Ebene?
Ja, bist du Kellner oder so? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja,
nur wenn der Roboter-Kollege Kellner, den du fast nicht unterscheiden kannst, der vielleicht sogar besser ist und schneller ist und aufmerksamer ist, wenn der auch nur einen Bruchteil davon kostet von deiner Arbeitskraft, dann bist du halt kein Kellner im Normalfall. Ja, so, und wenn das sich durch alle Berufe zieht, dann könnte man sagen, ja, ist ja toll, weil die Menschheit ja so toll ist und dann werden wir alle von den Robotern und der KI voll versorgt werden. Ich fürchte, das Menschenbild ist dann zu idealistisch. Da gibt's dann eben doch Leute, die den anderen das nicht gönnen und es gab vorher schon Kriege und dann wird's erst recht Kriege um diese Ressourcen geben.
Welche Ressourcen?
Ja, weil du bist nämlich unnötig. Du bist auch unnötig für Leute, die möglicherweise noch mehr Kontrolle haben über die ganze Geschichte als du.
Und dann werden
und du bist unnötig. Du bist halt, wie wird das manchmal, du bist nur noch der Esser, ja? Mhm. Und den Esser kann man im Zweifel dann lieber drauf verzichten. Weil helfen tust du nicht mehr. Mhm. Ja, und was ist das? Also, ja, da wissen wir alle nicht, wie wir damit umgehen sollen in dieser Welt. Denn wahrscheinlich ist das auch tatsächlich zu hoch gegriffen. Aber selbst wenn es nicht in diesem 100-prozentigen Bild landen wird, könnte es trotzdem so sein, dass wir tendenziell eben in diese Richtung gehen, dass wir tendenziell nutzlos werden, dass wir tendenziell keine Arbeit mehr haben. Und wie geht man dann damit um? Ne? Und ich glaube tatsächlich auch nicht, dass Elon Musk die richtige Antwort gibt, nämlich die kommunistische. Mhm. Wir haben alle so ein Grundeinkommen oder so. Das wird auch nicht funktionieren, weil dann hast du nämlich tatsächlich diese Zuteilungswirtschaft. Ne? Mhm. Und ja klar, das haben kommunistische Systeme immer versucht. Und dann hatte dann waren dann eben die eine Klasse gleicher als die andere, ne? die zugeteilt hat. Ne? Die war dann ein bisschen gleicher als die, denen zugeteilt wurde, denen in Zweifel nämlich dann weniger zugeteilt wurde. Du hast nämlich dann doch eben diese Hierarchiekämpfe, selbst in so einer Überflussgesellschaft. Ja, ich meine, nochmal zu dem Menschenbild. Ich meine, da gibt es doch dieses berühmte Buch auf der Insel mit den Jugendlichen.
Herr der Fliegen.
Ja, der Fliegen. Ne? Mhm. Ja, ich meine, das ist eben auch ein realistisches Menschenbild. Ne?
Das natürlich, aber das zeigt natürlich auch, du hast eigentlich meistens nur einen, der schlecht ist, und viele, die sich dem dann anschließen.
Ja.
So, und
das
dann
reicht ja.
Das reicht ja. Ja, aber das erleben wir ja jetzt schon.
Die ganze Menschheitsgeschichte
erleben wir
das. Die einzigen, die da nicht mitspielen, so sind die Libertären. Wie gesagt, das sind die Mutanten der ganzen Gengeschichte. Ja, ist ja schön. Deswegen können wir es auch meistens nicht so gut nachvollziehen. Aber wir sind eben nicht die mitlaufen, und wir sind auch nicht die unbedingt hier das Zepter schwingen und den anderen sagen wollen, wo es lang geht. Ja, aber wir sind eben die Unternehmer und die, wie habe ich gesagt, die, wie heißen diese Kasper bei den Königen?
Die Hofnarren.
Die Hofnarren oder Unternehmer der Geschichte. Ne?
Ja, ist doch schön. Ja, also deine Vorstellung ist dann die, dass man sich früher oder später dieser ganzen Mitesser dann entledigen wird.
Die Gefahr besteht, würde ich sagen. Wenn du nicht mehr nützlich bist, im Moment, sogar in Nordkorea werden ja jetzt nicht alle umgebracht, weil die sind ja nützlich, ne? Die können ja noch was produzieren.
Und wenn die da KI einführen?
Was sagt denn Kim, wenn er die KI einführt und die Leute nur noch Esser sind und nicht mehr nützlich sind? Ist der so ein guter?
Gute Frage. Weiß ich nicht.
Da gibt es
jetzt tatsächlich oder Machtkämpfe in Nordkorea.
Möglicherweise die wirklich die Herrschaft bei uns haben. Ne? Was sagen die?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wie werden wir, beziehungsweise welche Rolle wird der Mensch einnehmen, wenn er keine Produktivkraft mehr erbringen muss?
Wie gesagt, es ist die Frage, kommen wir dahin, aber dass es so eine Tendenz gibt, wo wir mit der Produktivkraft nicht mehr so entscheidend sind wie jetzt, ich denke mal, das steht außer Frage. Die Frage ist, wie weit das geht, und ja. Und das Neue ist eigentlich das, was sich so erst in den letzten Monaten mehr und mehr abzeichnet, dass diese Geschichte doch rasant verläuft. Ne? Mhm. Man hat so vielleicht mal gedacht, naja, vielleicht, wie sieht denn die Welt in 50 Jahren aus? Nee, aber um 50 Jahre geht es da, glaube ich, nicht. Ne? Mhm. 50 Jahre wäre mir jetzt persönlich auch schon relativ egal. Mhm. Aber, wobei auch nicht, für die Kinder dann nicht. Ne? Mhm. Ja.
Tja, und du glaubst nicht, dass der Mensch als solcher, dieser nutzlose Esser, dass der vielleicht sowas hat wie so einen Selbsterhaltungstrieb?
Doch, ich meine, haben wir ja auch schon gesagt, guck mal, vieles von dem, was sich jetzt so abzeichnet, ist ja in dystopischen Romanen und utopischen Romanen wirklich genauso vorgedacht worden. Ja. Ne? Ganz, ganz viele Tendenzen kann man ja sehen, aber das ist ja wie aus dem Skript, ne?
Ja.
Wo man sich dann immer fragt, in welcher Realität leben wir eigentlich?
Aber, ja, ich glaube, es sind immer diese Kreise, die man so zusammenfügt, so 1984, Brave New World, Herr der Fliegen, you are here.
Ja, genau. Ganz, ganz viele. Was wollte ich jetzt sagen? Das ist mir entfallen. Was hattest du gesagt?
Du glaubst nicht, dass der Mensch einen Selbsterhaltungstrieb hat.
Ja, genau, doch, und dann gibt es ja, genau, das, und ich glaube, in ein, zwei von diesen, ich habe die auch jetzt nicht so präsent, von diesen Klassikern, ja, der Dystopie, ist es doch dann auch so, dass du versuchst, der ganzen Sache zu entkommen, indem du vielleicht aufs Land ziehst,
genau.
Und versuchst, die Zivilisation zu meiden. Ne? Mhm. Übrigens, haben wir ja auch schon darüber gesprochen, auch hier so einer wie der Una-Bomber oder so, ne? Hat ziemlich viel vorhergesehen. Ne? Mhm. Der lebte dann ja auch irgendwo in den Wäldern, ne? Irgendwo abgeschottet. Ja, vielleicht ist das so, das sind vielleicht die Leute, die überleben, ne? Und die anderen müssen irgendwann, wahrscheinlich werden dazu gezwungen, auf den großen Knopf zu drücken und die KI auszuschalten, solange sie noch auszuschalten ist. Mhm. Wenn man jetzt überhaupt davon ausgeht, dass die KI ein Eigenleben entwickelt und dem Menschen vielleicht nicht mehr gutgesinnt ist, aber oder halt Leute, die die KI Das halte ich für das problematischere Szenario. Mhm. Oder Leute, die weiter die KI kontrollieren, möglicherweise nicht mehr allzu viel von dir haben. Mhm. Aber so, und dann ist die Frage, können die anderen den Knopf irgendwo noch ausschalten?
Mhm.
Ne? Ja. Aber das ist alles ja schon in solchen Romanen vorgedacht worden. Mhm. Noch und nöcher. Ne? Mhm. Und das kommt jetzt alles auf uns zu. Ne?
Also in diesem Roman ist dann aber auch immer wieder vorgesehen, dass da ja immer noch diese menschliche Komponente ist, die sich dem Ganzen dann zu entziehen versucht. Das ist ja eigentlich immer der, das ist ja eigentlich der Kern der
diese Bestimmung wird es ja geben, ja. Ne? Klar.
Genau. Und darauf kann man ja gespannt sein. Ne? Es ist ja immer so, das fällt mir jetzt gerade so ein, ne? Die Leute, die regen sich ja manchmal auf, wenn Kollege Keul hier in Schwarz malt.
Ich habe es jetzt von letzter Woche nicht gesehen. Wie gesagt, scheint ja ganz gut gewesen zu sein. Hat er sehr schwarz gemalt, ja?
Nein, aber du hast hier gerade sowas von getoppt. Jetzt denken sich die Leute, boah, ja gut, aber wo ist denn der gut gelaunte Herr Keul?
Ja gut, aber bei unserer Arbeitsteilung hier war ich doch auch immer der ein bisschen die negativen Vibes reingebracht hat.
Ja, natürlich, aber furchtbar, ist ja schrecklich. Ja, ich denke schon, ja, das ist natürlich, also ich verstehe das auch. Also es ist enorm viel Sorge dabei. Und diese Sorge, ja, die begründet sich ja allein darauf, dass wir uns heute eben, wie gesagt, noch nicht ansatzweise vorstellen können, was wir denn dann irgendwann einmal vielleicht doch für einen Nutzen haben könnten. Das haben sich die Leute damals, wie gesagt, auf dem Feld oder am Webstuhl, das haben die sich auch nicht ausmalen können. Die haben auch nicht, die hatten keine Vorstellung von der Zukunft. Die haben wir jetzt auch nicht. Wir wissen nicht, was denn dann irgendwann einmal für Bedürfnisse entstehen, wenn denn dann die Grundbedürfnisse, diese rudimentären Grundbedürfnisse, Essen, Nahrung, Haus und so weiter, wenn das alles mehr oder weniger für ein Apfel und ein Ei zu kriegen ist. Wenn das wirklich, wenn das keine Rolle mehr spielt, dass wir ums Überleben kämpfen müssen, ja, wenn Gesundheit, also wie gesagt Gesundheitsversorgung und so weiter, wenn das alles auch wegfällt, weil es eben wie gesagt so über die Produktivität so erschwinglich ist, dann schätze ich mal, dann werden sich, wie gesagt, weil der Mensch eben auch so ein schwarzes Loch ist, was seine Bedürfnisse angeht, da werden sich eben wie gesagt neue Bedürfnisse entwickeln und ich denke, diese Bedürfnisse könnten dann wahrscheinlich auch ja, weiß ich nicht. Das sind dann vielleicht tatsächlich auch solche, wo die Leute sagen, okay, das kann keine KI übernehmen. Also ich denke zum Beispiel jetzt auch so an unsere EF-Konferenz. Du erinnerst dich vielleicht auch, da hat ja Oliver Gorus was sehr Kluges gesagt in seinem Vortrag. Da hat er gesagt, also was wir jetzt hier als Medium machen, das hat sich ja in dem Sinne überlebt, also überlebt im Sinne von, die Information als solche ist nicht mehr, längst nicht mehr das Produkt. Schon seit bestimmt 3-4 Jahren ist die Information an allen Ecken und Enden kostenfrei oder sehr, sehr günstig zu bekommen. Ja, also das ist nicht das, was die Leute konsumieren. Die Leute konsumieren dann dich und mich. Die Leute konsumieren dann dieses Gespräch, empfinden dann hier diese, was weiß ich, Menschlichkeit und so weiter. Und das ist das, in Anführungsstrichen, Produkt, was wir den Leuten hier angedeihen lassen. Und ich denke mal, dass diese Art von Nutzen den Leuten dann wahrscheinlich auch in Zukunft oder zumindest Teilen der Leute dann ein, wie soll ich sagen, Auskommen geben wird. Also, dass wir dann für Bedürfnisse, die wir heute noch gar nicht zu befriedigen gedenken, dass wir dafür dann die Zeit haben, beziehungsweise dann auch die Ressourcen, uns dieser Bedürfnisse anzunehmen. Ich könnte mir auch vorstellen, also jetzt mal so wild herumspekuliert. Also, es gibt ja, ich weiß nicht, du kennst ja sicherlich diese Life-Coaches, ne? So wie der Maximilian Pütz, ne? Also der macht ja auch sowas, nur in einem anderen Rahmen. Also es gibt ja so Life-Coaches, es gibt so Meditationstrainer und die kosten zuweilen schon ein Heidengeld. Also wenn du mal so auf so ein Seminar gehst oder so, dann zahlst du schon mal richtig viel Geld dafür. So, und ich könnte mir beispielsweise vorstellen, dass dann dieses in sich selbst gehen, dieses Ergründen der Psyche, dieses ganz, ganz rudimentär Menschliche, was wir heute oft genug verdrängen, was dann hier, was weiß ich, Zivilisationskrankheiten oder sowas entstehen lässt, dass das vielleicht irgendwann mal in den Mittelpunkt rückt. Also wie gesagt, ich habe noch keine wirklich konkrete Vorstellung davon, wie es denn mal aussehen könnte. Gehe aber davon aus, dass die Bedürfnisse des Menschen eben bei der Vollversorgung nicht enden werden. Wir sind ja keine Mäuse. Ich meine, man kennt dieses Experiment, wie hieß das nochmal, City 24 oder 25 oder sowas hier, dieses Mäuse-Experiment, du erinnerst dich. Da gab es doch diesen Versuch mit diesen, ich glaube, anfänglich 20 Mäusen, die wurden in ihr persönliches Utopia gesetzt, ja, und dann wurden sie voll versorgt. Da hatten sie Essen, Nahrung, Unterkunft, mussten sich um nichts mehr kümmern. Man hat gesehen, die Population, die ist erstmal explodiert, dann gab es irgendwann mal 200, dann wurden sie alle schwul und dann ist diese Population ausgestorben. So, und ich denke mal, bei Menschen ist das ja so ein bisschen anders. Also ja, ich schätze schon, dass wie gesagt, der Mensch
dann, die Tendenz ist ja auch da. Ne?
Die Tendenz ist
also,
da, aber ich schätze,
ist uns ja nicht so, dass die Geburtenrate steigt momentan.
Nee, das ja nicht, aber ich schätze schon, dass diese Tendenz, die ist definitiv erkennbar, ganz klar. Gibt keinen Unterschied. Gibt schon einen Unterschied, nämlich den, dass wir ja noch mehr Bedürfnisse entwickeln, als jetzt so eine Maus entwickeln kann. So, und ich glaube auch, so eine Maus wird, also an einer Maus ist beispielsweise an Selbstreflexion oder Seelenfrieden nicht besonders viel gelegen. Das könnte meinetwegen, weiß ich nicht, vielleicht mehr an Bedeutung gewinnen. Also ich, was zum Beispiel sein könnte, dass wie gesagt, Treffen, Zusammenkünfte, dass sowas an Stellenwert gewinnt, dafür hast du dann natürlich auch eben entsprechende Zeit. Apropos, das ist jetzt, die fällt mir jetzt gerade so an, diese Brücke. Ja, wir haben nämlich im Juni, wir werden nächste Woche, ich denke, nächste Woche machen wir das dann, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Ich bin nächsten Donnerstag nicht da, aber Kollege Koll wird dann
Good
Vibrations verbreiten.
Du hast die Latte jedenfalls sehr hochgegangen. Ja. Wie gesagt, jetzt schon mal jetzt habe ich den im Juni.
Im Juni, ne?
Aber ich weiß gar nicht, ich weiß das Datum. Ich habe jetzt das Datum jetzt nicht. War das der 13.? Nächste Woche machen wir das fix, aber halten Sie sich fest.
Den Juni.
Halten Sie sich erstmal den Juni fest. Ja, da findet nämlich in Kirlach das legendäre Badertreffen statt. Ja, und ja, wie immer, Einblendung jetzt, meine Damen und Herren. Ich wollte nämlich auch aufmerksam machen auf die Seite der Libertären, die da jetzt eine wundervolle Zusammenfassung, ich glaube, aller oder fast aller Stammtische, libertären Stammtische hier in Deutschland zusammengefügt haben. So, also unser Stammtisch findet dann wieder statt, ich glaube, am 13.03. Und ja, ansonsten in ganz Deutschland finden auch noch ganz, ganz viele Stammtische statt. Gehen Sie hin, treffen Sie normale Leute. Das dient dem Seelenfrieden, denke ich immer. Ne? So viel dazu jetzt. Stammtische und Badertreffen.
Ich wollte noch eins sagen, was KI betrifft, was natürlich höchstwahrscheinlich ist, wenn das ein Wohlstandsschub ist, ne, ein Wohlstandszuwachs für uns alle ist, ne, wenn man erstmal davon ausgeht, weil es eine unglaubliche Erleichterung ist und wir alle ersetzt werden und die KI für uns arbeitet und die Robotik für uns arbeitet, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass diesen Wohlstandszuwachs der Zwangsmonopolist abgreifen möchte, ne, was er ja immer gemacht hat. Ne?
Ja, das ist die Gefahr. Also das sehe ich eigentlich als die eigentliche Gefahr und ich denke...
Das wird er auch auf jeden Fall versuchen.
Das ist eigentlich das, worauf
da
ich
so... Da sind wir dann beim libertären Thema
doch angekommen. Ich wollte eigentlich sagen, das ist eigentlich das, was mir tatsächlich so in Anführungsstrichen noch am meisten Sorgen bereitet. Nämlich, dass, wie gesagt, die freie Wirtschaft, die es irgendwie darauf angelegt hat, hier die Versorgung zu optimieren, die Produktion hochzufahren, die Produktivität hochzufahren und den Leuten möglichst günstig Produkte angedeihen zu lassen, weil das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck von Leuten, die wirtschaften, die wollen produzieren und diese Produkte günstig an den Markt bringen. Deswegen sind wir ja marktgläubig. Wir glauben ja nicht, dass die Leute uns irgendwann einmal ersetzen wollen und uns dann verhungern lassen wollen, dann werden wir nicht marktradikal. Nein, wir sind ja marktradikal und glauben, dass die Leute, die für uns Produkte und Dienstleistungen erbringen, dass die möchten, dass wir die möglichst günstig bekommen und dass wir die auch möglichst in einer breiten Masse abgreifen. Und meine große Sorge ist tatsächlich die, dass sich nämlich die Politik massivst einmischen wird und eben dann mit genau solchen, ich sag mal, einfachen Antworten kommen wird, nach dem Motto, machen wir mal hier eine Robotersteuer oder sowas von 75%, so dass wir das dann verteilen können, damit die Leute sich das überhaupt leisten können. Ist natürlich ein Nullsummenspiel, wird natürlich
ist ein Minussummenspiel,
ist ein Minus-Spiel, ja. Also
wie immer.
Wie immer. So, und da könnte ich mir, also da habe ich sogar, ich muss sagen, so ein Funken, da ist auch so ein kleiner Funken Hoffnung in mir drin, nämlich dass tatsächlich die Menschen eben durch die KI und durch diese Robotik, durch diesen absolut massiven Wohlstandszuwachs, den uns das bringen wird, definitiv, dass dadurch vielleicht erkannt wird, wofür haben wir überhaupt Politiker? Wofür haben wir überhaupt Beamte? Wofür haben wir diesen ganzen Kackscheiß? Ja. Was nämlich wirklich, also
umgekehrt werden aber die Politiker und Beamten denken, boah, da haben wir jetzt aber die Chance, uns genau. nochmal viel mehr zu bereichern.
Es ist jetzt, wie gesagt, du sagst ja selber Umbruchphase. Ja. So, und diese Umbruchphase, die bietet nämlich auch Chancen. Und diese Chancen muss man kommunizieren. Da muss man einfach mal sagen, okay, pass auf, wir stellen jetzt fest, für im Prinzip alles ist oder für sehr, sehr vieles ist gesorgt. Die Leute sind versorgt, die Leute kriegen wirklich günstige Produkte, günstig Unterkünfte, kriegen medizinische Versorgung, weiß ich nicht. Also dieser ganze Klimbim, um den sich Politiker eigentlich glauben, kümmern zu müssen. Beamte, das wissen wir jetzt schon, das macht interessanterweise auch die Runde. Das ist nämlich genau das, was ich jetzt schon irgendwie an allen möglichen Ecken und Enden gehört habe.
Sind eigentlich die Ersten, die ersetzt werden.
Das sind die Ersten, ja, das ist eigentlich. Ja, aber es ist interessant, ist wirklich, also auch wenn man sich so ein bisschen auf X umguckt, ja, ich meine, ne, ja. Man hat ja seine eigene Bubble. Wir sagen natürlich, KI, zack, Beamte alle weg. 80% von denen kannst du sofort entlassen und hier, was weiß ich, ChatGPT da hinsetzen. Das wissen wir, aber der
besser
Witz
wäre natürlich einfach alles abzuhören.
Einfach alles, ja, aber du weißt, was ich meine. Wir waren die, in Anführungsstrichen, wir sind natürlich die Ersten, die auf solche Ideen kommen. So, sagen wir, da kann man erstmal diesen ganzen Beamten- und Verwaltungsapparat abschaffen, beziehungsweise outsourcen. Und mit diesem Beamten- und Verwaltungsapparat geht dann natürlich auch die Politik. So, weil die Politik, wie gesagt, über diesen Beamten- und Verwaltungsapparat.
Meinst du, die Beamten und die Politik lassen sich so einfach gehen?
Das ist der
genau
Punkt.
Genau das wird ja nicht passieren.
Das ist der Punkt. Darauf muss man hinarbeiten. Darauf muss man die Leute.
Genau das wird ja nicht passieren.
Darauf muss man die Leute hinweisen.
Die Zecken und, werden sehen, da ist ja noch viel mehr, wo ich absaugen kann.
Was diesen Hoffnungskeim in mir glühen lässt, um das mal so zu formulieren, das ist ja die Tatsache, dass man das jetzt mittlerweile überall feststellt. Das hörst du aus der rechten Bubble, das hörst du aus der linken Bubble, aus der linken Bubble hört sich das sehr, sehr besorgt an. Ja, was machen denn dann die ganzen Beamten, wenn ChatGPT übernimmt, ne? So. Die Sorge ist da und das ist schon mal gut. Das ist eine Basis. Und wie gesagt, das ist eigentlich etwas, ja, das sollte man eigentlich
das
zum Thema
machen.
Das ist
auch wahrscheinlich am Ende ein Wettlauf mit der Zeit. Ne?
Ja.
Diese verschiedenen Tendenzen, die wir eben schon mal gesagt haben, die auch so unübersichtlich sind.
Ja. Ne?
Die Frage ist, was kommt da zuerst? Und das wird am Ausgang eine ganze Menge ändern können, nämlich gerade zum Beispiel Verhältnis Staat-Privat. Wenn wir jetzt hier sehen, wie Deutschland gerade auf dem Weg in den Absturz ist,
ja.
Ne? Haben wir eigentlich ganz gute Chancen, dass das schnell genug ist, dass der Staat dann wirklich mitstirbt, ne?
Ja.
Weitestgehend.
Ja.
Ne? Also das habe ich ja schon auch, glaube ich, mehrmals hier an der Stelle gesagt. Ich glaube, der öffentliche Dienst und das Beamtentum, die ahnen nicht, dass die auf der unsichersten Stelle sitzen.
Ja.
Ne? Die glauben nämlich, die haben ja die Sicherheit gepachtet. Die sind ja in Richtung Sicherheit gegangen. Da gehe ich zum Staat, da bin ich sicher.
Da gehst du ja auch zu Verdi und
lässt da sollen die sich mal gewisse Zeiträume angucken in der Sowjetunion-Spätphase oder auch in Argentinien zwischendurch. Ne? Wie wurden da die Beamten noch bezahlt und der Staatsdienst? Ne? Nämlich gar nicht. Wenn nichts mehr da ist, dann ist eben nichts mehr da. Ne?
Ja, und ich denke.
Und die Tendenz haben wir hier ganz, ganz deutlich. Weil muss man sich nur mal in Baden-Württemberg bestimmte Kommunen angucken, ne? Deren Steuereinnahmen, insbesondere in den grünen Kommunen. Ne?
Ja.
Ja, da wird's schwierig.
Das wird sehr, sehr schwierig. So, und ich glaube, also was du gerade gesagt hast, dieses sich so enorm sicher fühlen. Ich weiß es nicht, aber es ist ja, wir haben ja diese Diskussion, die haben wir ja schon seit Ewigkeiten. Diese Diskussion, die ist da und geht auch nicht weg und hat ja jetzt gerade wieder Aktualität. Ja, wo müssen wir denn kürzen an den Leistungen, die wir den Bürgern erbringen? Ja, das ist ja, die ist ja gerade wieder sehr, sehr aktuell, ne? Wir stellen fest, es hapert hier, da und dort. Und dann hast du so eine Gewerkschaft, Verdi. Und Verdi geht hin und sagt, ja, hör mal hier, die Angestellten im öffentlichen Dienst brauchen mindestens 7% mehr und 300 Euro oder mindestens 300 Euro pro Monat.
Wird aber im Moment alles noch durchgesetzt. Wird ja alles noch durchgesetzt.
Ja, ja, klar.
Noch dieses Verfassungsgerichtsurteil.
Aber wie wirkt das denn auf den Menschen? Wie wirkt das denn auf die breite Bevölkerung, die da jetzt feststellt, Moment, ja, keine Ahnung, die Arbeitslosigkeit steigt, die Versorgung geht zurück und die verlangen, das ist auch so eine wundervolle Zahl, 7, die ist ja schon fast biblisch, 7% mehr Lohn, ja. Und dann gehen die trotzdem dahin, während überall geknapst wird, während überall die Leistungen gekürzt werden, wollen die mehr Geld. Das sind die Leute, die wir alle eigentlich mit unserem Geld aber bezahlen müssen.
Weißt du, was dann passiert? Das Schlimme ist natürlich, dass die ökonomische Bildung in Deutschland ja auch überhaupt nicht da ist. Ne? Dass die Leute auch alle ein bisschen verdreht sind in ihren Gedanken und sich auch leicht manipulieren lassen.
Ja.
Ne? So, und was dann nämlich jetzt kommt, ist dann, ja, ja, der Staat muss auch sparen. Das sagt dann auch der Mainstream. Ne?
Deswegen nur 7%.
Sagt dann sogar die CDU und die SPD. Und weißt du, was dann sparen heißt?
Ja.
Das heißt, wir müssen die Subventionen streichen. Und weißt du, was Subventionen, was die damit meinen? Ja. Steuervergünstigungen.
Ja, das sind
das heißt, Steuern, eigentlich die Steuern rauf, das nennen die dann Subventionen streichen.
Ja.
Und jeder normale Bürger denkt, also die, die dann nicht so ein bisschen drin sind wie wir, weil wir uns täglich damit beschäftigen müssen, denkt dann, ah ja, das ist ja schon ganz gut, dass zumindest mal die Subventionen gestrichen werden. Mhm. Ne? Also der Staat spart auch. Das heißt aber nur, dass noch mehr Steuereinnahmen sind, ne? Dass irgendwo Steuervergünstigungen gestrichen werden. So, und das wird natürlich, das ziehen die bis zum Exzess durch, nur irgendwann geht's nicht mehr.
Ja.
Das ist eben das, was ich eben meinte. Ne? Irgendwann geht's nicht mehr. Dann da ist einfach, die Zecken haben keine keine Wirte mehr.
Mhm.
So, die Wirte wandern jetzt schon in Rekordwellen aus und vor allen Dingen werden Betriebe geschlossen ohne Ende in Deutschland.
Ja.
Ne? Die machen einfach zu.
Ja, die gehen einfach. Ja.
Die gehen einfach, machen zu.
So. Ja. Und, das ging
und dann haben die leider die Blutsauger ein kleines Problem.
Ja. Winzig kleines Problem.
Moment, gehen die noch mal in die Vollen so. Man hat so das, ist so, glaube ich, kurz vorm Ableben. Ist das so, wenn so ein Organismus kurz vorm Ableben ist, geht der, glaube ich, noch mal kurz vorher so auf einmal so in Partymodus. Ne?
Es zeigt eigentlich die Instinktlosigkeit. Also selbst wenn ich meine, auch solche Leute, wie soll ich sagen, hätten ja eigentlich so ein natürliches, so ein Willen zu überleben, merken aber gar nicht, dass sie sich gerade wirklich mit der Kettensäge, dem neuen Hakenkreuz, den eigenen
Ast absägen. Das ist das Allergrößte.
Ich finde,
die Kettensäge als neues Hakenkreuz. Danke, Andreas Kemper. Danke.
Das ist wirklich groß.
Das ist das Allergrößte.
Das ist Kultur. Ich weiß nicht, ist das überhaupt noch, ist das noch erlaubt?
Wobei er war ja vor Gericht, ne? Ja. Vor der Gerichtsshow hat gesagt,
die Kettensäge,
jetzt sind wir, glaube ich, bei dem Thema,
jetzt,
ne?
Jetzt machen wir den Schwenk.
Und er hat ja in der Gerichtsshow, in der Live-Reality-Show, hat er ja gesagt, Kettensäge ist das neue Hakenkreuz. Aber wir wissen ja von Andreas Kemper, das Schöne ist, er weiß ja zu unterscheiden, ne? Er weiß ja, nicht alle Rechten sind gleich. Mhm. Es gibt die ganz bösen Nazis und Höckes und so, die Völkischen. Also Hakenkreuz, ne? Von seiner Sicht aus.
Ja, ja.
Aber viel schlimmer, sagt Andreas Kemper, viel schlimmer sind die Libertären.
Ja.
So, und deswegen hat er nicht ganz die Wahrheit gesagt, weil eigentlich hätte er sagen müssen, die Kettensäge ist das neue Hakenkreuz zum Quadrat.
Ja, mindestens.
Da hat er sich ein bisschen zurückgenommen.
Sie haben
Andreas Kemper, da geht mehr.
Da geht mehr.
Falls er zuguckt, da geht noch mehr. Weil eigentlich hat er es ja schon gesagt.
Sie haben es mitbekommen, wir haben das Thema gewechselt. Es geht um den Prozess gegen Deutschland, der ja wirklich das ganze Land erfasst hat. Das war, ich muss auch sagen, ich war so ein bisschen sprachlos. Ich habe das so am Wochenende mitgekriegt. Auf einmal machte dieses eine Video von dem Herrn Martenstein die Runde. Und ja,
es muss mehrere Millionenfach geklickt worden sein, wenn du alles zusammenzählst.
Es ging wirklich durch die Republik.
Ich habe es übrigens nicht gesehen. Ich habe nur den Anfang und da war mir dann zu doof.
Also ich muss ehrlich gestehen, ich fand die Rede es war toll, ja, wobei man natürlich hätte sagen können, ja, an dieser oder jener Stelle hätte er vielleicht das ein oder andere noch etwas deutlicher formulieren können, hat er jetzt nicht gemacht, nichtsdestotrotz war das ein sagenhafter Auftritt und dieser sagenhafte Auftritt von Herrn Martenstein mit seiner, ja, fulminanten Rede, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch etwas konkreter hätte sein können, die hat ja die Republik in Wallung gebracht. Also das hast du ja daran gesehen, dass die Mainstream-Medien wirklich auch darauf eingegangen sind, das behandelt haben. Und lustigerweise, ich habe in einigen Mainstream-Medien, die an und für sich eigentlich eher links sind, ja, oder ja so Mainstream-links, Mitte-links, nicht ganz linksextrem, aber so Mitte-links, die haben diese Rede natürlich auch kommentiert und dabei ist mir dann an der einen oder anderen Stelle auch aufgefallen, dass man dann auch festgestellt hat, ja, der Mann, der hat einige Punkte gebracht, aber was mich wirklich entsetzt hat, war die Reaktion der Linken. Die haben darauf nämlich nichts erwidern können. Also das war ein
Offenbarungs... Gold wert waren ja sowieso die Kamera im Publikum.
Ne? Alles. Das,
boah, die Gesichter. Also das war natürlich... Voll.
Also arischer wird
es nicht. Das war das Größte. Mehr,
ne? Muss man, ne, dazu mal sagen.
Genau. Da, also das habe ich natürlich auch eingespielt bekommen, immer in so Szenen. Aber ich muss sagen, um da doch mal Salz in die Wunde zu streuen, wie gesagt, ich habe nicht gesehen, aber ich kann mir ungefähr denken, was er gesagt hat. A, kann ich mir eh denken, was er gesagt hat, weil ich Martenstein so ein bisschen verfolge. Mhm. Und B, habe ich viele Reaktionen darauf gelesen. Und eigentlich eine sehr schöne Kritik hat unser Michael Werner Stahlfeder auf Freiheitsfunken.info geschrieben, dass er nämlich eigentlich die Sache nicht korrekt getroffen hat. Weil er hat wohl dann gesagt, naja, ihr seid immer dran mit den Nazis so ungefähr und rechts und böse, ne? Mhm, und aber guckt mal, links ist auch böse, auch Massenmord und so weiter. Erstmal das, ne? Ja, und außerdem ist die AfD gar nicht ganz Hitler so, ne? Die sind gar nicht so ganz so rechts. So, ne? So irgendwie war das so die Argumentation.
Ja.
Und die eigentliche Argumentation muss ja sein, ihr, die ihr hier sitzt, ihr Ankläger und so weiter, ihr steht in der direkten Tradition der Nazis. Die Nazis waren auch Linke. Und das ist auch nicht, das kommt nicht überraschend, dass ihr mal wieder die Opposition verbieten wolltet.
Dann solltest du
dir das seid doch ihr. Und das wäre natürlich, und möglicherweise hätte die Republik sogar noch mehr aufgeschrien, ja, wenn er das gesagt hätte.
Das war das, was ich gesagt habe, dass er an der einen oder anderen Stelle noch etwas konkreter hätte sein sollen können. Ja, du hättest
er war defensiv. Er war total defensiv.
Du hast dir die Rede gar nicht angeguckt.
Nein, aber ich weiß ja, was er gesagt hat. Er war total defensiv, hat gesagt, naja, so schlimm ist die. Sie ist die AfD nicht. Die sind gar nicht so ganz Hitler. Und außerdem, ihr Linken, ihr seid ja auch ganz schlimm. Ne? Ihr habt ja auch Massenmorde
dann
gemacht.
Dann guck dir doch...
Nein, Hitler war ein Linker.
Guck
sie. Und die stehen in direkter Tradition von Hitler, Stalin, Pol Pot und so weiter. Die jetzt hier unsere Demokratie schreien. Das ist die Argumentation. Ja, und man darf das doch gar nicht hinnehmen, was die sagen.
Diese Empfehlung geht auch an Sie. Schau dir dieses Video mal an. Schau dir die Rede mal an.
Aber der hat doch das nicht gesagt. Der hat doch nicht gesagt, Hitler war ein Linker.
Nein, das hat er nicht.
Das hätte ich gehört.
Aber
das hätte man in den Reaktionen gehört.
Ich glaube, dann hätten Sie ihn gelyncht, so wie den einen in Bochum. Ne?
Das wäre aber viel besser gewesen, glaub mir.
Ja, nichtsdestotrotz, wäre es besser gewesen. Vieles kann man besser machen. Nichtsdestotrotz war es eine Rede, die sogar in Teilen der linken Bubble dafür gesorgt hat, dass man sich fragen musste, was war das denn jetzt für ein, was haben eigentlich unsere Linken dagegen gesetzt? Und da kam halt nichts. Also das, ich sag mal, der Effekt.
Das Hakenkreuz ist die neue Kettensäge.
Ja, und wer hat... Entschuldigung, aber Andreas Kemper, der war der Oberclown dieser Veranstaltung, den haben sich die Leute angeguckt und dann haben sie gesagt, oh, ist das jetzt, ist dieser Typ jetzt, ob gewaschen oder nicht, ist dieser Typ jetzt etwa unser Sprachrohr? Ist das alles, aber sind das die Argumente, wo man selbst ihm reingegrätscht ist, können sie vielleicht nur eine Frage beantworten, die wir an sie hätten, ja?
Weißt du, das ist
ja nicht geschehen.
Die eine Tendenz, hast du ja recht. Alles, sagen wir hier auch schon jahrelang, alles, was sie machen, geht nach hinten los.
Ja, und das ging so richtig.
Das war ja auch ein linker Regisseur, dieser, wie heißt er da, Rau oder wie er heißt, Schweizer Typ, ne, so durch und durch, der das aufgeführt hat.
Milo Rau,
genau. Ja. So. So, wenn du so willst, ja, alles, was sie machen, geht nach hinten los. Ja und nein. Weil ich glaube, das Hauptziel einer solchen Veranstaltung ist doch, den Gedanken zu normalisieren, wir unterhalten uns jetzt mal über das Verbot der AfD.
Das muss doch nicht normalisiert werden. Das ist doch schon sowas
es
von
wird
normal.
Jeden Tag, natürlich, es war vor 2-3 Jahren, war es überhaupt noch nicht denkbar. Na, vor 3 Jahren. Glaub mir. Verbot der AfD war da noch nicht. Das ist relativ neu, seit 2 Jahren. Doch. So, und das wird penetrant in die Köpfe reingebracht. Und auch durch so ein Theaterstück wird das penetrant immer wieder in die Köpfe reingebracht. Und interessant ist doch, der gesamte Mainstream hat gesagt, ja, gut, irritierend, diese Martensteinrede hat relativ viel Staub aufgewirbelt. Aber übrigens, die Jury, ne, also Theater und Real Life wird vermischt, was sowieso auch eine ganz eigene Entwicklung ist. Ne? Ja. Aber die Jury hat entschieden, dann sagen die Rechten auch noch hier so, ja toll, die haben gar nicht gesagt, die AfD soll verboten werden. Ja. Aber die haben gesagt, macht mal ein Verbotsverfahren.
Dafür bin ich ja auch. Ich bin auch dafür, dass es zu einem Verbotsverfahren kommt, wo dann rauskommt, nö, das ist die einzig demokratisch legitimierte Partei.
Moment mal, bei einem Verbotsverfahren in Deutschland entscheidet das Bundesverfassungsgericht, genau. Richtig?
Ja.
Hast du mal geguckt, wie das besetzt ist?
Ja, ich habe es gesehen.
So ähnlich wie die Jury.
Ja. Und du glaubst, also ja, also du denkst dann halt, dass die dann auf jeden, also sollte es zu einem Verbotsverfahren kommt, dann gehst du jetzt schon davon aus, dass dieses Verbot dann auch kommt.
Genau an der Stelle sind wir bei dem anderen Thema, was wir noch behandeln wollten, bei der grundsätzlichen Frage: Hat Deutschland die Macht dazu, sowas zu tun? Das ist ja, da kreisen wir auch schon seit Monaten und Jahren drum.
Ja.
Ja, ich glaube, die würden es machen. Und ich glaube auch, das Bundesverfassungsgericht würde es machen, wenn Deutschland mächtig genug wäre, im internationalen Rahmen das durchzusetzen und zu sagen, ja, wir verbieten mal eben unsere 40% Oppositionspartei oder 30%, die kurz davor steht, in 2 Bundesländern allein an die Regierung zu kommen. Ja, machen wir jetzt. So, die Frage ist, lassen die Amerikaner das zu?
Damit hast du quasi
Habe ich aufs nächste Thema geleitet.
Die Überleitung.
Oder wollten wir noch was sagen?
Nein, ich fand eigentlich haben wir ja alles gesagt. Ich für meinen Teil glaube, dass diese Inszenierung in weiten Teilen nach hinten losgegangen ist, deutlich nach hinten losgegangen ist. Also selbst aus Sicht der Linken ging diese Veranstaltung nach hinten los, denke ich, ja.
Ja, aber ja, jein. Wie gesagt, wenn es nur dazu dient, dieses Thema immer wieder in die Köpfe zu bringen, dann ist es eben nicht nach hinten losgegangen. Und das ist ja auch nur das eine Thema. Das Gesamtthema ist ja eher so dieses Feindbildmarkierung.
Ja.
Das Feind ist die AfD. Ja. Martenstein sagt, die sind aber gar nicht so schlimm.
Die sind rechts.
Die sind
und
rechts.
Wann fing man eigentlich damit an, rechtsextrem?
Genau. Aber es geht immer wieder darum, zu markieren, Feindbild. Und so, dann hast du dann auf einmal so Dinge, das zweite Theaterstück, es war ja noch so ein Ding in Bochum, ne?
Ja.
Irgendwie so ein Antifa-Stück, wo die Leute, dann hat einer einen Faschisten gespielt, der eigentlich umgebracht werden sollte von den Linken. Und da haben die offenbar die Zuschauer sich teilweise drauf gefreut. Der wurde, glaube ich, dann am Ende nicht umgebracht. Ich weiß nicht, ich hab's nur über dieses Stück ein bisschen was gelesen. So, und der eine Schauspieler hat halt diesen, in Anführungsstrichen, Faschisten dargestellt und die Zuschauer haben dann die Bühne gestürmt und wollten den an die Gurgel. Soweit sind wir. In Frankreich ist jetzt einer gerade von der Antifa totgeprügelt worden. Ja. Ne? Soweit sind wir. Und diese Stimmung, die wird hier seit Jahren ja massiv betrieben und eben auch in die Richtung, ja, ist es denkbar, eine Partei zu verbieten. Ja, ist es denkbar, sogar die stärkste Partei mit Abstand in Deutschland vielleicht zu verbieten. Ja, ist es, weil die Leute so aufgehetzt sind. Und ich sag dir immer noch, im Westen, im Osten, wie gesagt, es gibt 2 Öffentlichkeiten. Die westliche Öffentlichkeit hast du große Mehrheiten hier auf der Straße, wenn du fragen würdest, die würden sagen, ja, natürlich müssen die verboten werden. Ich glaube, oder die zumindest sich nicht dagegen stellen würden.
Ja, aber der Anteil derer,
weil böse ist markiert. Und die Leute, wie gesagt, da sind wir wieder beim Menschenbild. Die Menschen sind für Feindbilder sehr empfänglich. Wir wahrscheinlich auch.
Ja, natürlich. Wir mögen Sozialisten nicht.
Ne?
Kein normaler Mensch
mag Sozialisten. Und jeder Mensch ist offenbar für Feindbilder sehr empfänglich. Und man bekommt hier Tag ein, Tag auf auserzählt. Ne? Der böse Putin außen, die böse AfD innen. Da weißt du Bescheid.
Trump hast du vergessen.
Und Trump jetzt noch,
ja. Ganz klar.
Ja,
da sind wir auch schon bei der Überleitung. Können die das überhaupt? Also Stichwort Münchner Sicherheitskonferenz war ja auch sehr, sehr erhellend, nicht wahr?
Ja, irre.
Das fand ich komplett. Ich denke,
der amerikanische Außenminister hält eine AfD-Rede, stand sogar irgendwo im Mainstream, hält eine AfD-Rede und alle applaudieren.
bekommt Standing Ovation. Die Grünen
stehen auf und
Nur Merz nicht.
Bester Mann.
Nur Merz.
Nur Friedrich. Der Friedrich.
Der Friedrich hat gesagt, Friedrich,
nee. Ich wäre nicht aufgestanden.
Nee. Nur Friedrich.
Der Friedrich sagt sowieso, wir müssen jetzt mal harte Bandagen gegen Trump anlegen. Der Friedrich geht jetzt so durch die Gegend. Mhm. Hat ja jetzt auch gesagt, er wird ewig Kanzler bleiben. Für immer. Ja. Vielleicht für immer.
Ja. Ja.
Aber lange jedenfalls. Und kann vor Kraft kaum laufen. Mhm. Insbesondere gegenüber die Amerikaner, denen er jetzt mal die Leviten lesen wird. So ist jetzt Friedrich drauf. Und das ist doch, das sind doch die besten Voraussetzungen oder die allerbesten, dass der Friedrich am 3. März, er ist ja auch noch März, am 3. März.
Kommt der März.
Kommt der März nach Washington und besucht so Donald.
Ja.
Und das ist ja dann, letztes Jahr haben wir schon gehofft, aber wir waren ein bisschen skeptisch, zu Recht skeptisch. Mhm. Er ist leider nicht als Wichmob wieder rausgegangen.
Ja, er wurde halt nur ignoriert.
Er wurde ein bisschen ignoriert, er konnte ein bisschen seine Geschenke verteilen und so weiter. Mhm. Und ja, und der Friedrich ist ja jetzt auch so, so Donald. Mhm. Und jetzt ist er sogar noch so, Donald, du machst viele Fehler, du bist der Böse und so weiter. Mhm. Ja, jetzt wird sich zeigen, um auf meine Ausgangsfrage zurückzukommen, hat Deutschland dieses Standing, hat Deutschland diese Macht, zu sagen, ja, oder hat Deutschland diese Souveränität, genau das ist es. Hat es wirklich die Souveränität, so selbstbestimmt zu handeln? Wir haben früher immer gedacht, nein. Mhm. Offenbar denkt The Friedrich oder spielt eine Rolle oder wie auch immer, oder denkt The Friedrich, ja, wir haben das. Wir sind jetzt, ich bin auch der Führer Europas jetzt, ne? Ist das so, wenn er nach Washington kommt?
Also es wird uns jedenfalls über unsere Politiker suggeriert, dass sie tatsächlich diese Macht hätten, was ja verständlich ist.
Ich bin so gespannt auf den 3. März.
Ich auch. Machen wir da eine Live-Übertragung? Was ist das eigentlich für ein Tag? Das ist, warte mal, der 1. ist ein Sonntag. Das ist ja schon übernächste Woche.
Übernächste Woche. Dienstags, glaube ich, ne?
Kann das sein? Dann haben wir, ja, Dienstag. Dann müssen wir Donnerstag natürlich direkt eine Theke darüber machen.
Ja.
Ja, das wird episch, schätze ich.
Ich schätze auch. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das jetzt wirklich episch wird.
Ich sage, ich hoffe, ne, weil man darf sich ja heutzutage wirklich keiner Sache sicher sein, also überhaupt nicht. Ich weiß auch gar nicht, was nächste Woche schon passiert. Also nur noch mal, um es uns allen ins Gedächtnis zu rufen, der Februar ist gerade mal zur Hälfte rum und was haben wir dieses Jahr nicht schon alles erlebt? Ich glaube, das stellt auch das in den Schatten, was letztes Jahr zu dieser Zeit schon alles passiert ist. Es ist ja dramatisch so. Und ja, wie gesagt, Friedrich dann bei Trump und wir alle wünschen uns natürlich das Bild eines Friedrich Merzes, wie er dann mit einem Besenstiel am Nacken durch die Mitarbeitertoilette des Oval Office gezogen wird. Ja.
Und so in der Richtung könnte ich mir vorstellen, dass es passiert, weil er hat sich ja wirklich sehr despektierlich über J.D. Vance, über The Donald geäußert und sogar zum Schluss noch über den Rubio, ne? Mhm. Weil er wäre ja nicht aufgestanden, er hätte nicht applaudiert. Mhm. Das muss er erstmal bringen.
Ja gut, aber ich meine, Rubio hat ja tatsächlich, das ist ja auch relativ vielen Leuten aufgefallen, er hat ja tatsächlich die Rede gehalten, die J.D. Vance letztes Jahr schon gehalten hat. Ja, natürlich,
nur auf freundlich.
Nur auf freundlich, ne? Und jetzt stellen wir uns mal die Frage, die Leute, die aufgestanden sind und applaudiert haben, haben die das nicht begriffen? Oder haben die
ich
das
fürchte
begriffen?
Nicht, ich fürchte, ich meine, man muss auch immer so ein bisschen, die Qualität des Personals ist ja jetzt auch nicht mehr die allergrößte. Ne?
Okay.
Wo wir angekommen sind. Ich schätze echt, die haben es nicht verstanden.
Okay.
Und irgendeiner hat wahrscheinlich aufgestanden, hat mal geklatscht, weil er es nicht verstanden hat. Mhm. Und die anderen, ach so, war gut, ja.
Und dann meinst du, war das ja, so eine Art Massenhysterie?
Und vor allen Dingen war das ja auch, er hat es ja einfach freundlicher verpackt drüber gebracht. Ja. Er hat die gleichen Inhalte freundlicher verpackt drüber gebracht und das reicht wahrscheinlich schon.
Okay.
Er hat ja auch von Partnerschaft gesprochen.
Also und okay, ja, dann also gehen wir jetzt mal davon aus, dass diese Leute wirklich so komplett dämlich sind und nicht verstanden haben, was er ihnen gerade gesagt hat.
Sie wollten ja auch, vor allen Dingen wollten sie ja.
Ja.
Sie haben ja so drauf gehofft, dass es nicht so schlimm kommt und dass man jetzt sozusagen die Europäer an der Seite, der Amerikaner und ne, und wir sind ja wieder wer, insbesondere der Friedrich. Mhm. Ne?
Aber so realpolitisch betrachtet, da fällt ja wirklich dem Rest der Welt und vermutlich auch den Europäern auf, dass egal wo irgendetwas wie entschieden wird, dass Europa meistens nicht mit am Tisch sitzt. ja, nehmen wir den Ukraine-Konflikt, der wird nicht mal in Europa verhandelt. Ich glaube, so in der Schweiz oder sowas. Wo sind die? Wo haben sich jetzt die Ukrainer und die Russen getroffen? Oder nee,
in Genf, in der Schweiz.
War das
in Genf, in der Schweiz.
Okay, jetzt alles zuletzt. Klar. Ja, und da haben sie sich getroffen. Nicht mal in der Europäischen Union. Das sind doch mindestens Hinweise nach dem Motto, ja.
Es ist ja noch viel dämlicher. Die sagen ja, sie sind dabei, sind aber diejenigen, die sich nur unterhalten mit den Amerikanern und der Ukraine. Eigentlich sind da drei Parteien, aber die Europäer, außer hier Macron, der kleine Napoleon, hat ja gesagt, da müsst ihr jetzt doch mal vielleicht auch als Europa mit Putin wieder reden.
Oh.
Aber während Merz sagt, nein, Reich des Bösen.
Okay.
Da reden wir gar nicht mit.
Okay.
Und wenn man nur mit einem Verhandlungspartner redet, dann ist man eigentlich nicht so wirklich dabei. Ne? Dann ist man eigentlich so der Sidekick von dem einen Verhandlungspartner, mehr nicht.
Kann man auch Selbstgespräche führen.
Kann man auch Selbstgespräche führen, ja.
Ja, so wie Friedrich das macht. Und unsere Hoffnung ist ja jetzt, dass Friedrich Merz am kommenden 3. März dann entsprechend eingenordet wird.
Ich bin so gespannt.
Das wird hoffentlich toll.
Weil, ich sag mal so, Donald wird ja nachgesagt, manches persönlich zu nehmen und ihm wurde bestimmt zugetragen, ne, was so der Friedrich in den letzten zwei Wochen so gesagt hat über die amerikanische Politik.
Ja, ich denke, das.
Und da war eine Menge.
Das ist ja grundsätzlich das ganze letzte Jahr hat er ja vermutlich.
Und man weiß ja auch, dass Donald sich wirklich intensiv mit Deutschland immer wieder beschäftigt und The Friedrich in den eigenen Reden sogar ständig erwähnt. Mhm. Ne? Mit diesem komischen Move, den wir ja nie so richtig interpretieren konnten, dass er ihn gelobt hat für Dinge, die er nie gemacht hat.
Okay.
Ne? Wissen
die,
wir ja alle.
Die er jetzt immer noch nicht gemacht hat.
Ich finde ganz toll, Friedrich Merz macht jetzt die Wende der Energiewende in Deutschland. Da wird jetzt wieder auf Atomkraft gesetzt. Ist nicht der Fall, aber sagt er einfach. So, was bedeutet das? Und jetzt kommt der Kerl nach Washington. Möglicherweise fällt das Treffen aber auch aus, wenn vorher der große Krieg im Iran losgegangen ist.
Stimmt, das weiß man heutzutage gar nicht.
Das weiß man nicht. Da wird Donald keine Zeit haben, wenn das so ist.
Ja, hat er die nicht?
Die Toilette, noch mal auf
die
den
Toilette
Krieg,
muss sauber gemacht werden. Ne?
Um auch nochmal auf den Krieg im Iran zurückzukommen. Ne? Das ist ja auch, mein Gott, auf X ist ja auch so eine ganz komische Stimmung. Manche können es ja gar nicht erwarten, dass da losgeht, ne? Oder viele. Das ist schon ziemlich strange, finde ich. Aber was mich am meisten wundert, man hört ja so gut wie nichts von den Chinesen und Russen dazu. Jetzt kann man natürlich sagen, hier in Venezuela, diese eine kleine Aktion, ja gut, das ist weit weg. Das war sozusagen auch eigentlich ein Partner der Chinesen und der Russen. Da haben sie aber nicht die Macht zu, ist nicht in deren Hemisphäre, wissen ja alles und so weiter, westliche Hemisphäre. Das sieht beim Iran aber ganz anders aus. Ne? Also wenn du dir auf der Landkarte mal anguckst, wo liegt der Iran, dann hat da China und Russland sehr wohl, ist das in deren Zone, wenn du so willst. Das ist das eine. Und die sind, glaube ich, auch mit denen ja auch verpartnert. Ne? Also ökonomisch sowieso. Und ich glaube, jetzt weiß ich gar nicht, gibt es doch auch dieses Militärbündnis, ne? Dieses, wie heißt das denn, mit Sozs oder so ähnlich.
Das war, weiß ich jetzt nicht. Da gibt es, glaube ich, der Name ist
der Iran ist, glaube ich, da allerdings nur so ein Partneranwärter.
Ja.
Aber man ist jedenfalls miteinander schon auf gewisse Weise verpartnert. Aber selbst wenn es nicht offiziell ist, ist es ja auf jeden Fall so, dass China und Russland ein Interesse am Iran haben. Und Interesse daran, dass sie eher auf deren Seite bleiben. Man hört aber nichts. Also das ist was mich so ein bisschen irritiert. Warum eigentlich nicht?
Ja, also ich denke, also ich persönlich glaube, also das ist, ich meine, ich kann mich jetzt auch täuschen, ne, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass es zu einem Krieg kommen wird. Meine Meinung diesbezüglich habe ich ja, glaube ich, hier schon an der einen oder anderen Stelle mal erwähnt. Ich glaube, dass vieles dessen, was wir jetzt gerade so beobachten, eigentlich schon längst besprochen worden ist. Ich glaube auch ich denke halt immer wieder gerne zurück an dieses Treffen in Alaska mit Donald Trump und Wladimir Putin. Das war ja ein Buddy-Movie, den du dir da reingezogen hast. So, ich denke, man hat sich vermutlich geeinigt auf ja, wie soll ich sagen, auf eine neue Aufteilung der Hemisphäre. Und meine Vermutung ist die, so Wladimir Putin steht natürlich irgendwo mit Russland so zwischen zwei Stühlen. Auf der einen Seite die Chinesen, mit denen er eng kooperieren könnte, auf der anderen Seite die US-Amerikaner, mit denen er eng kooperieren könnte. So, jetzt haben wir im Laufe des letzten Jahres, also auch so im Laufe der letzten Monate ja hier und da mal Nachrichten vernommen, die darauf hindeuten, dass es wohl perspektivisch gesehen zu einer doch sehr, sehr engen und sehr, sehr finanzstarken Zusammenarbeit zwischen Russland und Amerika kommen soll. Also beispielsweise, was ich ziemlich erhellend fand, war, dass Reuters mal darüber berichtet hat, dass ja während des gesamten Ukraine-Konfliktes, also von Tag 1 bis heute quasi, ExxonMobil die ganze Zeit in Gesprächen war mit Rosneft. So, und worum ging es da? Es ging darum, mit US-amerikanischer Technologie russische, ja, Ressourcen zu fördern, russisches Öl, russisches Gas, um dieses russische Öl und dieses russische Gas lustigerweise nach Europa zu exportieren, ja, wo ja jetzt gerade noch Energiewende ist, aber ich schätze auch, das wird sich dann irgendwann einmal, ob mit oder ohne Friedrich, erledigt haben. Wie gesagt, also diese Andeutung, oder ich weiß nicht, das war jetzt letzte Woche, vorletzte Woche, als hier diese Gespräche im Raum standen, ja, man wolle hier, keine Ahnung wie viel, 30.000 Billiarden Euro in Russland investieren und so.
Der ukrainische Geheimdienst hat das dann öffentlich gemacht.
Genau, ja. Das ist ja schon mal interessant. Also wenn man sowas hört, dann weiß man oder kann zumindest abschätzen, in welche Richtung so ein Wladimir Putin tendiert. Also Wladimir Putin weiß natürlich, klar, er ist eine Weltmacht. Er ist aber natürlich vielleicht nicht ganz auf Augenhöhe mit den US-Amerikanern. Aber er ist noch viel weniger auf Augenhöhe mit den Chinesen. So, und ich glaube, er verspricht, ich könnte mir vorstellen, dass er sich von einer Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten mehr verspricht als, ja.
Ja, aber hat er ein Interesse daran, den Iran aufzugeben als Partner?
Wenn der die USA als Partner gewinnt, warum nicht?
So, und selbst wenn es so wäre, haben die Chinesen Interesse daran und warum sagen die nichts?
Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht stehen die Chinesen jetzt gerade so ein bisschen außen vor. Also was ich in diesem
Zusammenhang... Oder warten die darauf, dass es losgeht und um dann am selben Tag Taiwan...
Was ich in dem Zusammenhang auch sehr interessant finde, es gibt hier so ein, wie hieß der nochmal? Es gibt ein Chips and Security Act oder so ähnlich, bin mir jetzt nicht sicher. Auch so eine Bestrebung der US-Amerikaner, ich glaube, haben jetzt 200 Milliarden Dollar in die eigene Chipindustrie gesteckt. Also wollen jetzt im Prinzip unabhängig werden von chinesischen bzw. taiwanesischen Chips. Also man ist jetzt gewissermaßen darauf aus, diese Achillesferse zu schützen. Also das ist ja der eigentliche Grund, warum man eigentlich noch Taiwan beisteht. Das sind die Chips. Also ohne diese Chips ist Amerika auch
aufgeschmissen. Naja, gut, aber man steht schon Taiwan auch bei, um die Chinesen zu ärgern einfach. Ne?
Ja, ich weiß nicht, ob man die einfach nur ärgern
warum
will.
Ich glaube, man
ist auf die Chips
schlicht. Warum hat man die ganze Zeit die Ukraine so bearbeitet mit dem Putsch in Kiew und so weiter, um die Russen zu ärgern, klar. Und den auf die Pelle zurück.
Ja, aber das wollte Trump ja nicht.
Also, natürlich nicht.
Es ist ja nicht Trump gewesen, der den Russen auf die Pelle gerückt ist. Also wie gesagt, ich denke mal, die US-Amerikaner arbeiten jetzt gerade daran, mit Hochdruck, wie gesagt, die Chipindustrie ins eigene Land zu holen, dort selber Chips zu produzieren, um im Falle eines Falles, also sprich, wenn die Chinesen sich dann doch mal denken, Taiwan zu nehmen, jetzt nicht alles in die Waagschale werfen zu müssen. Dass man dann sagt, okay, ja, wir haben unsere Chips, dann habt ihr halt Taiwan, aber ja.
Also ich glaube, um Chips geht es, klar, da ist dieses Taiwan Semiconductor die wichtigste Firma in dem Bereich, aber die produzieren ja auch schon woanders, ne? Und die können auch ihr Headquarter irgendwann mal woanders hin verlegen, wenn es da ganz schlimm kommt.
Ja,
also das ist nicht das Problem.
Also schnell wird das nicht gehen, aber deswegen, ich sag mal, die US-Amerikaner bereiten sich davor. Man möchte sich, wie gesagt, freikämpfen von
aber,
China.
Aber selbst wenn, also das ginge jetzt in die Richtung, dass sogar die Chinesen sozusagen mit dem Amerikanern im Hintergrund einen Deal hätten.
Ich weiß nicht, ob es ein Deal ist. Nee, ne?
Weil das würde für China auch keinen Sinn machen, zu sagen, okay, dann nehmen wir uns Taiwan, nehmt ihr euch Iran und wandelt das um. Da sind die Größenverhältnisse nicht ganz korrekt. Wie gesagt, an sich hat China möglicherweise Russland denkt um, hast du recht, kann sein, weiß ich nicht. Mhm. Aber zumindest bleibt dann China, die kein Interesse daran haben, dass die Amerikaner mal eben im Iran einen Regime-Change machen. Haben die keinerlei Interesse dran. Mhm. So, und dass da nicht mehr kommt, irritiert mich. Ja, werden wir sehen. Möglicherweise kommt auch offiziell nichts, mhm, aber inoffiziell legen die so richtig los, wenn es da losgeht. Keine Ahnung.
Möglicherweise, dann hätten wir den dritten Weltkrieg. Dann müssten wir uns über die Übernahme der KI keine Gedanken mehr machen.
Ja, alles ist möglich. Disruptive Zeiten.
Ja, ja, sehr, sehr disruptive Zeiten. Ich sage ja immer, ich finde diesen Artikel von Roland Woldack in der EF, ich weiß nicht was, die 257 über die Apokalypse. Der klingt immer noch nach und ich sag, nächstes Jahr Ostern wissen wir dann Bescheid. Dann ist diese Apokalypse-Phase, diese 7 Jahre Apokalypse seit 2020, ja, vorbei und dann kommt das Gottesgericht. Ja, das wird lustig.
Und wir vergessen immer, glaube ich, dass alles, was die Amerikaner so machen, diese wilden Sachen, diese Donald jeden Tag macht, mhm, dass es wahrscheinlich kein Zeichen von Stärke ist. Ja, es ist wahrscheinlich eher, dass der Dollar wirklich auf sehr tönernen Füßen steht.
Ja.
Und dass das der Hintergrund ist, dass das irgendwie nervösen Zuckungen sind, um dieses System noch möglichst lange am Leben zu halten, mhm, was eben von allen Seiten momentan in Frage gestellt wird und angegriffen, mhm, wird. Siehe Goldpreis, Ähnliches.
Ja.
Wir werden sehen.
Ja, wir werden.
Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass China so schwach dasteht, dass die einfach sagen müssen, na ja, komm, dann übernehmt ihr halt den Iran, ist das nicht mehr unser Partner, dann haben wir da halt nichts mehr verloren. Das wird so nicht sein, kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, dann müssten die es ja auf einen direkten Konflikt ankommen lassen.
Wie gesagt, man hört ja so wenig. Oder man hat es doch besprochen und vielleicht mit den Amerikanern besprochen, hat denen ein Zeichen gegeben und das ist alles nur Säbelrassen, was hier, alles Show, kann auch sein.
Ja, das ist so meine eigentliche Vermutung, dass vieles von dem, was uns präsentiert wird, eigentlich nur Show ist und man das vielleicht gar nicht so ernst nehmen sollte. Wir werden es sehen.
Aber die werden nicht ewig da jetzt mit diesem, ja, mit dieser Armada stehen. Insofern, mhm, werden wir es tatsächlich sehen, relativ bald, weil, mhm, die werden nicht jetzt jahrelang da mit der Armada da vor dem Iran rum schippern. Ne? Also das so rum oder so rum wird sich irgendwas tun in die nächste Zeit.
Ja. Wir werden es sehen. Nächste Woche bist du ja nicht mehr da, ne?
Nächste Woche bin ich nicht da, den Donnerstag. Und genau, danach werden wir schon The Friedrich in Washington besprechen.
Oder den Krieg im Iran.
Nächste Woche, genau. Nächste Woche wird Sascha Good Vibrations endlich mal hier verbreiten.
Nachdem Herr Lichtschlag die Leute heute hier so brutalstmöglich geblackpillt hat. Da konnte ich nicht mal gegenhalten. Nee, ich bin eigentlich bester.
Ja, ich bin auch bester Laune. Was soll man
denn
machen?
Ich bin absolut. Nee, ich bin auch diesbezüglich sehr, sehr optimistisch und ich bin halt nur gespannt, was da kommt. Ne?
Ja.
Das ist eben das, was Angst ausmacht. Man weiß ja nicht, was passiert. Man weiß ja nicht, was steht auf der anderen Seite. Was kommt an der. Was ist da am Horizont, ne? Was man noch gar nicht erblicken kann? Und diese Gewissheit, die wir bisher immer hatten, die dann ja wegfällt, so nach dem Motto, boah, ich muss 40 Stunden arbeiten, das ist ja eigentlich voll die Qual, 40 Stunden arbeiten, um hier irgendwie über die Runden zu kommen. Wenn man uns das, also das ist ja erstmal positiv, sage ich immer so, wenn man den Leuten diese Bürde nimmt, ja, den Leuten eigentlich so mehr Zeit lässt, dann sagen die sich trotzdem.
Das wäre
ja so,
die ganze Zeit auch schon gewesen, tendenziell in den letzten Jahrzehnten, ne?
Eigentlich,
wenn nicht der,
ja,
Staat alles absolut
eigentlich
wollte, ne?
Ja. Eigentlich wäre das längst so gewesen, wenn wir denn hier in einer freien Gesellschaft leben würden, was wir nicht tun. Das hier ist immer noch eine Demokratie, wie ich mir habe sagen lassen.
Jetzt ist ja sogar umgekehrt, ne? Unsere, was weiß ich, Großväter, da hat der Mann gearbeitet, die Frau, ja, war zu Hause, ja, und konnte Urlaube, Autos, weiß, ja, ich nicht, alles alleine arbeiten mit einem ganz normalen Mittelstandsjob, mhm, ne?
Ja.
So, jetzt bei uns müssen die Frauen schon mitarbeiten komplett, ne? Weil, mhm, der Staat halt ein bisschen mehr Tribut abfordert.
Ja. Ne? So ist das. Und das fällt ja weg. Eigentlich ein gutes Zeichen, nur was
aber
kommt
auch
danach?
Das wird in Frage gestellt, genau, wie wir ja gesagt haben.
Nee, ich sag ja, es ist aber auch wie mit dieser geschlagenen Ehefrau. Ne? Die erträgt lieber die Schläge, als zu gehen.
Wer ist jetzt hier geschlagene Ehefrau?
Es gibt ja hier diese Sicherheit, dieses Sicherheitsgefühl. Also es gibt Frauen, die lassen sich von ihren Ehemännern, ja, schlagen.
Wer ist das jetzt bildlich? Wen meinst du?
Wir sind die geschlagene Ehefrau. wir müssen hier 40 Stunden die Woche arbeiten, werden Ach geschlagen so. Und da gibt es aber noch die Möglichkeit zu gehen, den prügelnden Ehemann zu verlassen. So, die Welt da draußen ist dann besser, ne? Aber wir haben Angst davor, was da draußen ist, ohne diese Schläge, beziehungsweise ohne diese 40 Stunden Arbeit. Ohne
den super Sozialstaat.
Ja, genau. Ja, in diesem Sinne, ach ja.
Aber der Sozialstaat wird ja jetzt sogar im Mainstream in Frage gestellt.
Ja, endlich ne? mal. Ne?
Also,
ja,
lässt sich so nicht mehr aufrechterhalten. Ja, ist jetzt auch angekommen, außer bei der SPD. Die SPD hat es noch nicht verstanden,
ja.
Aber ja.
Die SPD steht ja auch da, wo sie steht, nicht ganz nicht ganz umsonst.
Also da bin ich ja auch mal gespannt, ja. Wenn wir jetzt irgendwann auf diese ostdeutschen Landtagswahlen zugehen, ne? die da ja ohnehin sehr spannend sind. Mhm. Liegt da die SPD dann überhaupt noch über 5%? Ne?
Zumindest in Sachsen-Anhalt.
Genau, ich glaube, in Mecklenburg ist sie noch relativ stark.
Ja, das ist die zweitstärkste Partei.
Die Ministerpräsidentin
Partei.
Stellen.
Ja, genau. Ja.
Aber in Sachsen-Anhalt ist es schon fraglich. Ne? Mhm.
Übrigens, Fun Fact, ich glaube, wir haben letzte Woche auch über diese Familienaffäre gesprochen in der AfD. Und tatsächlich sind die Umfragewerte für die AfD in der jüngsten Umfrage wieder gestiegen.
Ja?
Ja, also die Leute scheinen nicht allzu viel darauf zu geben. Ne? Also auch wenn man hier an der einen oder anderen Stelle natürlich mitbekommt, so ey, ihr seid ja genauso wie die Alten.
Das Interessante ist ja tatsächlich, dass man jetzt nicht versucht, die von der AfD noch wieder Wähler zurückzugewinnen, ne? Weil das ist ja rein demotivierend für die AfD-Stammwähler, ja. Ne? Was diese ganze Kampagne, die da gefahren wird. Mhm. Wie gesagt, es ist ja Gang und Gäbe in allen anderen Parteien, diese Vetternwirtschaft.
Ja,
ja, bei der AfD, AfD-Wählern, die haben aber tatsächlich Hopium. Ne, ja. Opium AfD, ja. Haben gedacht, boah, unsere sind aber ganz anders, haha, sind sie nicht, wer hätte das gedacht, ne?
Ja.
Und das demotiviert möglicherweise den einen oder anderen AfD-Wähler, zumindest ist das, glaube ich, der Plan, das ist ja so die letzte Haltelinie, die sie haben, oder die letzte Hoffnung, die sie haben, dass wenigstens deren Wähler demotivieren. Ja, da weiß ich nicht, ob sich sowas in Umfragen ausdrückt. Ne?
Also bis jetzt
noch
nicht.
Weil wenn die Leute dann nicht zur Wahl gehen, vielleicht geheim eher die AfD wählen würden, aber dann nicht hingehen, weil die Motivation am Ende fehlt, weil die ja doch genauso sind wie die anderen, muss man sehen, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Aber da wird ja auch noch mehr kommen.
Da wird ja noch viel mehr kommen.
Die geben ja jetzt erstmal, die haben ja jetzt noch ein halbes Jahr, da werden sie jetzt richtig Gas geben.
Aber was ich tatsächlich glaube, diese Reaktanz, ne, aus der man heraus die AfD überhaupt wählt. Ja, also dass man sagt, so egal, was ihr mir jetzt erzählt,
ja,
ihr seid schon
schlimmer.
Groß. Die ist schon enorm groß. Und wenn man jetzt mit solchen, ich sag's jetzt mal wirklich so, mit solchen Lappalien, die man unter Umständen sogar noch nachvollziehen kann, nach dem Motto, es gibt halt keinen, der für die arbeiten will, sondern nur Familienmitglieder. Ja, weiß ich nicht. Das wird vielleicht den einen oder anderen abschrecken. Will ich gar nicht in Abrede stellen. Da wird es die Leute geben, für die das jetzt so ein Anlass ist, zu sagen so, nein, ich will die nicht. Ja, aber so in der großen Masse ist man schlicht und ergreifend entsetzt von dem, was unsere Altparteien liefern. Mhm. So, und ich glaube nicht, dass das nächste halbe Jahr besonders viel Anlass geben wird, entweder zu den Altparteien zurückzugehen oder auch diesen treu zu bleiben. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass, die CDU, SPD und so weiter unter den jetzt, unter den kommenden Monaten leiden werden. Also ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber demnächst ist ja, wann war das jetzt? Ist das diese oder nächste Woche hier der CDU-Parteitag? Der steht ja auch nicht zwingend unter einem besonders... Ja, erst irgendwie nach den Reden oder sowas, ne? Das ist ja, ich wäre ausgetreten, ne, wenn ich da war ein Scheiß, ne? Nee, aber dieser Parteitag, der steht nicht wirklich unter einem guten Stern. Also ich glaube gerade so die Jung-CDUler, ne, und auch diese wirtschaftsorientierten CDUler, die sind nicht glücklich mit dem, was Merz da jetzt gerade abliefert, ganz und gar nicht. Ja, also
wie war das? Ich glaube, VW hat Betriebsratswahlen auch Anfang März, ne?
Genau.
Und danach wird verkündet, welche Werke schließen, ne?
Wie viele Leute das, dann gegangen werden?
Das so. Wird schon so ein bisschen in die Richtung, was haben wir gesagt, Kirk-Moment gehen.
Kirk-Moment, ja, ich denke, dieses Jahr, das wird so den einen oder anderen Kirk-Moment.
Weil es wird wahrscheinlich viele kleine Kirk-Momente geben.
Ja.
Und dann wollen wir mal sehen, wie sich das auswirkt, ne?
Ich denke, nicht positiv für die Altparteien. Ne, und da muss man jetzt natürlich alles geben, um auch, ich sag mal, der AfD hier an der einen oder anderen Stelle den Wähler abzuluxen. Wobei das jetzt natürlich so eine, ja, wie soll ich sagen, so ein Rennen gegen die Zeit ist. Ne?
Ich wollte noch eins sagen, wo wir eben Frankreich erwähnt haben, den Jungen, den sie da totgeschlagen haben, ne, von der Antifa. Da hört man so, das soll auch dafür sorgen, dass in Frankreich die Stimmung erst recht gegen links dreht, ne? Jetzt. Dann hört man aus Großbritannien ganz interessante Dinge, diese neue Partei,
Robert Blow oder
Restore Britain.
Restore Britain, ja.
Entstanden ist. Also es tut sich überall was und an den Stellen geht es überall nicht pro links, ne?
Das auf keinen Fall. Also das ist ja schade, darüber hätten wir eigentlich auch noch sprechen können. Also über diesen dramatischen, sag ich mal, Vertrauensverlust der Briten in Nigel Farage. Also da haben sie mal so ein, ich weiß nicht, also dieser, wie heißt der mal nochmal, Robert Lowe oder?
Ja.
Robert
Rupert
Lowe.
Oder Robert?
Rupert ich weiß Lowe, keine Ahnung.
Robert,
wie gesagt, ja. Der von Restore Britain. Hm. Da macht ja jetzt gerade in Großbritannien so ein bisschen die Runde, wie es eigentlich, also der war ja mal bei Reform UK. Wurde dann aber gegangen wegen seiner doch überaus migrationskritischen Haltung. Also der ist dann, ich sag mal, AfD im Quadrat, sagt alle raus, also wer hier irgendwie eine Vergewaltigung oder irgendeine Straftat begangen hat, raus und mit ihm direkt die ganze Familie, das sind alles Mitwisser, alles Mittäter, der legt schon richtig, richtig los. Ja, also der nimmt da kein Blatt vor den Mund, ja. Und so ist wohl auch die Stimmung in Großbritannien. Die ist enorm angeheizt.
Ist das der, wo Elon Musk dann zwischendurch mal gesagt hatte, der soll jetzt, nicht Restore, sondern Reform, die Reformpartei von Farage übernehmen?
Ich bin mir jetzt.
Der hatte doch mal irgendwo gesagt, ja, Farage wäre nicht mehr der richtige Mann, da soll ein anderer vorsitzen.
Ja, aber ich glaube damals.
Das war doch ein anderer, ne?
Das war Tommy Robinson, den er da gemeint hat. Also ich glaube, er war dann mehr so.
Nee, der sollte nicht Parteivorsitzender werden.
Nein, es ging auch nicht um Parteivorsitzende.
Ja, der hat aber dann irgendwann hat Elon Musk auch gesagt, so, der ist auch nicht mehr der richtige Parteivorsitzende, Farage, da soll der und der kommen.
Das kann sein, dass der das gewesen sein. Ja, also wenn es so ist, dann ist das auch wieder enorm spannend, ne? Also zu beobachten.
Ja, was interessant ist, die in Großbritannien haben wir da dieses Mehrheitswahlrecht, wo du dann eigentlich immer nur so ein normalerweise automatisch ein Zwei-Parteien-System hast, ne? Ein reines Mehrheitswahlrecht. Ja. Und da sieht es so aus, als wenn die demnächst 5-6 gleich große Parteien mehr oder weniger haben. Also ein völlig buntes, fast niederländisches Parlament demnächst in Großbritannien.
Komplett
also das ist auch noch nie da gewesen.
Ja,
verrückte Zeiten halt.
Ja, voll gute Zeiten.
Ja.
Ich finde das toll. Also ich genieße das. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich.
Ja, schon auch.
Das ist, ne, ich bin mir ziemlich sicher, in einigen, vielleicht gar nicht mehr allzu vielen Jahren, dann sitzen wir hier und dann fragen wir uns so, ja, worüber sollen wir uns unterhalten? Ja, ich glaube, bei Edeka gibt es
die Butter
für
billig.
79 Cent. Da gehen wir hin, ne? Keine Ahnung, irgendwie sowas in der Richtung.
Nee, da schicken wir unseren humanoiden Roboter hin. Geh mal einkaufen.
Nee, dann werde ich Kneipier. Und dann erzähle ich immer vom Krieg. Als Wirt.
Ja, genau, damals an der Theke.
Damals an der Theke. Ich weiß es noch, als wenn es gestern gewesen wäre. Ja, in diesem Sinne, ich wollte noch Werbung machen für unseren guten Freund Andreas Thiele und seiner Afuera-Tonne. Kennst du die? Andreas Thiele, Einblendung jetzt.
Seine Afuera?
Guck mal, du weißt doch, von wem wir diese wundervollen Schlüssel haben.
Ja, ja.
Und der hat jetzt eine Afuera-Tonne, Feuertonne.
Ja, Einblendung jetzt, bin ich auch mal
Einblendung jetzt, ne, und da gibt es auch ein Code, ich glaube Freiheit 50 oder Freiheit 10, ich weiß es nicht. Wir blenden das ein, Freiheit irgendwas, geben Sie das an, dann kriegen Sie richtig satt Rabatt darauf. Eine voll geile Feuertonne, so eine Afuera von Feuertonne, wirst du dann ja nachher sehen.
Sehr schön.
Ne, also richtig geil. Und dafür machen wir jetzt mal Werbung und wir kriegen dann bestimmt als Dank dafür auch mal so eine Feuertonne.
Oh!
Können wir dann hier anfeuern?
Oh, jetzt wäre hier oben nicht so gut.
Nee, glaube ich auch nicht. Nee, naja. Boah, da haben wir jetzt ja wieder Überlänge, ne?
Hoffentlich. Ja,
anderthalb Stunden. Eigentlich hätten wir uns kürzer fassen müssen, aber es ist auch erst zum Glück 20 vor 12.
Ja, eben.
Das dauert aber, ne? Also, das dauert mit dem Schneiden, dem Rendern, dem Hochladen, ne? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Herzen.
Halbes Fläschchen pure Zitrone. Lecker. So, aber Entschuldigung, ich wollte nicht deinen Abgesang hier
lichen Dank fürs Einschalten. Abonnieren Sie den Kanal, lassen Sie einen Daumen da, drücken Sie die Glocke, schauen Sie nächste Woche Donnerstag wieder rein. Dann mit dem gut gelaunten Kollegen Koi.
Genau, und mit wenig negativen Schwingungen.
Haben Sie ein Jetzt schon mal schönes Wochenende. Bis dahin alles Gute und tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell. Da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wert auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.